Ja, wollen wir vorher noch etwas reden?
Plaudern, Tobi, plaudern. Vorher. Na gut, weil sie es sind.
Okay.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder gestern. Ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus.
Ich bin Tobi.
Und da darf ich mich wohl auch vorstellen. Ich bin Kai und soll ich auch sagen, wo ich herkomme?
Ja, mach das doch mal.
Ich bin eine Hälfte des Podcasts im Gehörgang Ihrer Majestät. Und das ist ein James Bond Podcast. Und damit habe ich euch, glaube ich, die Überleitung gelegt zum Thema der Sendung.
Das hast du. Hallo Kai, hallo Markus. Ja, herzlich willkommen Kai bei uns im Ewig-Gestern-Podcast. Wir rühmen uns ja damit, nicht nur über alte Video- und Computerspiele zu sprechen, sondern auch über Popkultur. Und wenn etwas Popkultur ist, dann ist es sicherlich auch das Bond-Franchise. Und wir haben uns ja angewöhnt, in der Vergangenheit so ein Format ins Leben zu rufen, in der wir über unsere Top 3 Platzhalter irgendetwas sprechen und hatten uns überlegt, es ist mal an der Zeit, unsere Top 3 Bond-Filme zu besprechen. Und naja, wenn wir schon bei 3 Filmen sind, brauchen wir natürlich auch 3 Teilnehmer. Kai, nochmals herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen.
Sehr gerne. Ich meine, für England. Für England.
Sehr gut. Sehr
Zitat Nummer 1.
Ja. Ja, wollen wir vorher noch etwas plaudern?
Vorher. Na gut, weil Sie es sind. Bevor wir aber anfangen mit unseren Top 3en, also Tobi und ich, wir haben Philippe, unseren Dritten im Bunde, also wir sind ja zu viert, aber Philippe ist ursprünglich der Dritte, den haben wir mal gezwungen vor einiger Zeit in unserer Folge 55, das ist wirklich schon eine ganze Zeit her, also über Twitter haben wir einen Vote gemacht und dann sollte er Bond-Filme gucken, weil er überhaupt kein Bond-Fan ist und er sollte von jedem der klassischen Darsteller einen Film gucken. Und das war ein ganz lustiger Plausch, der auch über 3 Stunden gedauert hat. Ich habe mir den Podcast schon in den Jahren, seitdem der veröffentlicht wurde, mindestens 3 Mal angehört. Und jedes Mal denke ich, ach, der könnte doch auch länger gehen. Und da haben Tobi und ich definitiv schon ein bisschen was erzählt über unsere Liebe zu James Bond. Den Kai, den kennen unsere Hörer natürlich, also was heißt natürlich, vielleicht kennen sie ihn ja auch und sagen, Markus, halt doch einfach den Mund, Kai ist altbekannt, aber vielleicht auch nicht, also wer im Gehörgang Ihrer Majestät nicht hört. Kai, kannst du mal so deine Berührung mit dem Bond-Franchise, wie bist du dazu gekommen und wir machen ja eine Top 3 Filme, sag doch einfach mal nur so aus dem Bauch heraus, welches dein liebster Darsteller ist, das würde mich interessieren.
Ja, wie bin ich dazu gekommen, da fange ich mal an. Wir haben vor einem Jahr ungefähr eine Hörerumfrage gemacht und da hat sich herausgestellt, dass ich zum Gros der Hörer höre, die Bond übers Fernsehen kennengelernt haben. Ich kann ja nicht mehr genau sagen, was es war, ARD, ZDF, es war auf jeden Fall so eine Vormittagswiederholung. Entweder war es Der Spion, der mich liebte oder You Only Live Twice. Auf jeden Fall haben mich diese Showdowns, wo, sagen wir jetzt mal, die Ninjas, um bei You Only Live Twice zu bleiben, gegen Blofelds Schergen kämpfen, wo also Rot gegen Blau kämpft sozusagen. Das hat mich immer komplett geflasht. Ne? Natürlich auch diese Ken Adams Sets, das ist einfach hängen geblieben. Und ich kann dir gar nicht sagen, ob deswegen mein liebster Bond auch der erste ist, den ich gesehen habe. Meistens ist es ja der, mit dem man aufwächst. Aber wenn man dann in den 80ern aufgewachsen ist, kann es ja eigentlich Sean Connery oder Roger Moore gewesen sein, weil Lazenby, der lief nicht im Fernsehen, mehr oder weniger. Vielleicht lief der mal, aber ich habe ihn noch nie gesehen. Und Dalton war ja noch zu frisch. Also hatte man eigentlich nur die Auswahl zwischen den beiden. Bei mir ist es dann aber schon irgendwie Roger Moore. Und ich unterscheide gerne zwischen dem liebsten und dem besten Bond-Darsteller. Der beste ist meiner Meinung nach Timothy Dalton. Und mein Liebster ist Roger Moore. Roger Moore ist generell einfach in meinem Herzen. Ich war in Monaco sein Grab besuchen und so, ne? Das macht man also nicht, wenn man jemanden scheiße findet.
Nee, meistens nicht. Ja, da sagst du was total Richtiges. Also diese Trennung zwischen Liebster und Bester, das ist, finde ich, auch eine ganz, ganz wichtige Trennung, denn da spielt ja sehr, sehr viel Nostalgie mit, Kindheitserinnerungen, hast du gerade schon gesagt. Und ja, da verklärt man ja auch so ein bisschen was und das ist ja auch nicht gleichzeitig ein Prädikat oder ein Gütesiegel für gute Filme. Also ich mache das genauso. Magst du vielleicht noch mal kurz was zu eurem Podcast erzählen? Wie lange es den schon gibt, über was ihr sprecht? Wie kann man sich das vorstellen für diejenigen, die den Podcast noch nicht kennen? Man hat ja das Gefühl, dass die Geschichte Bond irgendwann auserzählt ist. Also worüber sprecht ihr im Podcast genau? Wie seid ihr da so thematisch aufgestellt?
Ja, erstmal hat es damit angefangen, dass meine ersten 3 Folgen über James Bond oder meine erste Doppelfolge über James Bond habe ich gar nicht in meinem Bond-Podcast aufgenommen. Ich habe ja noch einen anderen Podcast oder 2 sogar eigentlich. Ich habe noch einen Trashfilm-Podcast namens Männer, die auf Videos starren und da hat es sich ergeben, dass ich zur 50-Jahr-Feier von Im Geheimdienst Ihrer Majestät gefahren bin. Die hat auf dem Piz Gloria, also Blofelds Versteck, in der Schweiz stattgefunden. George Lazenby kam und da habe ich gedacht, da musste hin. Und da habe ich sozusagen damals eine Filmbesprechung mit einer Art Live-Reportage gemacht. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass der Gesprächsbedarf irgendwie doch zu groß ist. Bin noch lange irgendwie schwanger damit gegangen. Wie kriege ich das jetzt ans Laufen? Aber es ist dann so gekommen, dass ich auf dem Piz Gloria meinen Podcast-Partner Sebastian kennengelernt habe. Oder ehrlich gesagt, es hat eine Weile gedauert, bis wir den Podcast gestartet haben. Im Sommer 2019 habe ich ihn dann gefragt, willst du mit mir Podcast machen über James Bond? Er hat gesagt, ja. Wusste aber gar nicht, was ein Podcast ist, aber er hat erstmal gesagt, ja. Und das machen wir jetzt ziemlich genau seit 5 Jahren. Auserzählt ist das gar nicht tatsächlich, weil wir kümmern uns auch um die Romane, um die Spiele. Mhm. Es gibt ja auch, weiß der Geier, es gibt Schnitzeljagden durch London, die du veranstalten kannst. Es gibt halt die Events, die stattfinden. Ne? Du hast vorhin Dietmar Wundermal erwähnt, der hat ja neulich auch diese Bond-Konzertreihe moderiert. Da waren wir also auch. Und man sollte meinen, jetzt wo so lange Abstände zwischen den Filmen sind, dass wir uns langweilen würden, dem ist überhaupt nicht so. Wir kommen ehrlich gesagt kaum hinterher. Es ist ja ein bisschen so, wenn du dich auf etwas konzentrierst, siehst du es plötzlich überall, ne? Und wenn du erstmal in der Bubble steckst, dann hast du auch genug Futter, was James Bond angeht. Gerade der September wird ja ein Hardcore-Monat. Gerade heute, als wir aufgenommen haben, wurde ja bekannt gegeben, wer der Hörspiel-Bond sein wird. Es wird ja jetzt bald Young-Bond-Hörspiele geben. Die Romane gibt es schon. Und wir machen jetzt Hörspiele raus. Und ich müsste es nachschlagen, weil ich kannte ihn nicht. Es ist ein junger Darsteller aus The Crown, Isaac Rouse heißt er, glaube ich. Aber da bin ich jetzt noch nicht so bibelfest, ne? Der ist wirklich jetzt erst seit ein paar Stunden bekannt. Da erscheint auch der neue Roman von Charlie Hickson, der neue Bond-Roman. Da erscheint hoffentlich endlich das Spiel auch für die Nintendo Switch, weil ich bin so ein Nintendo-Mann und ich muss deswegen auf First Light noch ein bisschen warten. Also wir haben ehrlich gesagt wirklich gut zu tun. Wir können 2-mal im Monat aufnehmen und sind trotzdem nicht up to date sozusagen, weil immer was passiert. Und die alten Sachen gibt's natürlich auch zu besprechen.
Ja, das freut mich sehr. Und tatsächlich ist unsere Geschichte oder eure Geschichte unserer ziemlich ähnlich. Nicht nur, dass es uns auch so ungefähr 5 Jahre gibt, bisschen länger, aber auch bei uns war es ähnlich. Markus, ja gut, ich will nicht sagen, dass du nicht wusstest, was ein Podcast ist, aber du warst dem nicht so richtig zugetan.
Ich glaube, ich wusste wirklich nicht, was ein Podcast ist. Ja, und das war auch im Sommer 19, dass du mich damit zugebrabbelt hast. Markus, lass mal einen Podcast machen. Und ich immer so, lass lieber YouTube machen, habe ich mehr Bock drauf. Und seitdem ich weiß, wie viel Arbeit so ein Podcast ist, bin ich verdammt froh, dass wir kein YouTube machen. Weil Videoschnitt ist ja noch mal aufwendiger als Podcast-Schnitt.
Ja, definitiv. Naja, und wir kennen uns schon sehr lange und treffen uns regelmäßig und quatschen viel über triviale popkulturelle Dinge und haben uns auch viel über so Bond-Filme einfach unterhalten, teilweise. Hier, was ist denn dein Lieblings-Soundtrack? Wer ist denn dein Lieblingsbösewicht? Und so weiter und so weiter. Und das ging auch in andere thematische Ecken und dann haben wir irgendwann gedacht, Mensch, also das, was wir hier die ganze Zeit besprechen, das könnte man auch so ein bisschen elaboriert in einen Podcast bringen. Und ja, dann war unser Podcast geboren und wir haben auch viel zu tun.
Das stimmt. Themen gehen nicht aus. Meine Freundin sagt das immer. Ja, aber irgendwann sind ja auch alte Videospiele auserzählt. Ja, nee, sind sie nicht. Ist immer ein bisschen niedlich, wenn sie das sagt. Oh, gut, dass ihr den Podcast hier nicht hört.
Deine also auch nicht, okay. Nee. Ja, das gehört dazu, ne?
Meine übrigens auch nicht.
Ja, ist normal.
Meine hört manchmal, wenn das Thema sie interessiert, dann hört sie mal rein. Es gibt ein paar Folgen, die sie gehört hat, die sie dann auch gut findet und mich dann auch lobt. Also nicht, weil sie es müsste, sie sagt auch oft genug, wenn ich Mist mache. Aber nein, ab und zu hört sie uns aber im Allgemeinen nicht. Darum bei Bond glaube ich nicht so. Aber Kai, unser Sebo, der hat First Light bereits gespielt. Und das ist so einer, der halbwegs kritisch ist und nicht sich so leicht hypen lässt, sage ich mal. Und der war sehr angetan von First Light. Meinte sehr viele Bond-Momente, hat mir auch so ein paar Dinge erzählt, ohne groß zu spoilern. Ich erzähle das jetzt auch hier nicht. Aber er meinte ein paar richtig gute Bond-Momente, so wie sich Bond anfühlt. Und der war auch Feuer und Flamme von dem Darsteller und meinte, die sollen ihn direkt für die Filme casten.
Sehe ich ehrlich gesagt genauso. Also man sollte ihn zumindest mal zum Vorstellungsgespräch einladen, wenn der Regisseur etwas zu anderes vorhat, was ich ehrlich gesagt ein bisschen befürchte, dann passt es vielleicht nicht. Aber der macht so viel richtig, der Patrick Gibson. Wir sind eigentlich alle ein bisschen verliebt, so, ne?
Ich sehe das absolut genauso. Ich fände auch gut, wenn sie den nehmen.
Die machen generell wahnsinnig viel richtig. Und kleiner Exkurs, wir haben bald unsere Folge 50. Also ehrlich gesagt haben wir fast 100 Folgen aufgenommen. Aber wir teilen das so ein in Spezials, in Sonderfolgen, Newsfolgen. Aber wir haben bald 50 reguläre Folgen. Und in der 50. stellen wir unsere Vision für Bond 26 vor. Oh. Und da ist Teil der Aufgabe auch, dass wir casten müssen, ne? Und da habe ich selber mal einen Bond casten müssen auf dem Papier, ne, Fantasy-Football-mäßig.
Ja.
Und das ist dann nicht einfach. Man merkt dann erstmal, was für Schwierigkeiten, also wenn du dann auch auf Location-Suche gehst sozusagen, ne, auf virtuelle Location-Suche, da denkst du, ja, was gab's denn noch nicht und so, ne? Also eine Sache, auf die ich gekommen bin, ist zum Beispiel Sansibar, gab's noch nicht. Ist aber eigentlich ganz gut geeignet für Bond, ne? Wenn man mal so ein Luxusressort braucht und so. Ja, es ist interessant. Ich habe jetzt allein durch dieses Location-Scouting am Computer diverse Orte gefunden, von denen ich gar nicht wusste, dass es sie gibt. Und bin jetzt der festen Überzeugung, ja Mensch, das muss man doch eigentlich mal mit reinnehmen.
Und okay, wenn es nicht Patrick Gibson ist, dann mache ich das hier einfach mal ganz kurz auf. Wen würdest du gerne als Bond sehen in den kommenden 5, 6, 7 Filmen, je nachdem wie alt er ist und wie viele sie im Jahr, also nicht im Jahr, wie viele sie machen, wie viele Jahre Abstand und so?
Also ich bin tatsächlich dafür, den Patrick Gibson Weg zu gehen.
Ja.
Also meine favorisierte Variante ist, die ich dann tatsächlich auch in meinem Bond 26 so einsetzen werde, ist, dass es die Indiana Jones 3 Lösung gibt. Es gibt einen jüngeren Bond in der Pre-Title-Sequenz und dann einen Sprung in die Gegenwart und dann haben wir einen, der schon eingeführt ist. Ich will nicht die komplette Origin-Story, aber ich will irgendwie den klaren Cut zu Craig und ich würde auch generell etwas jünger werden. Ich muss mal gerade gucken, den ich mir rausgesucht habe, der ist, glaube ich, 29 oder 28 und heißt Ben Radcliffe. Also wie Daniel Radcliffe, nur Benjamin.
Den muss ich gerade mal googeln.
Ja, nur zu. Und mein Pre-Title-Sequenz Bond wäre, jetzt muss ich mal kurz gucken, Louis Partridge. Der ist halt noch ein bisschen jünger.
Okay, ich habe den hier gerade vor mir. Ich kenne den gar nicht, was ja nicht zwingend schlimm sein muss.
Ist ja aber sogar ganz gut, ne?
Ja, also ja. Nimmt, ich,
das sagt ja mal, es werden die Unbekannten am Ende.
Genau. Ist ja ganz oft so. Also ja, fänd ich jetzt nicht verkehrt, den Typen. Ich bin mit Daniel Craig nie so richtig warm geworden. Und einer der Gründe ist, weil der mir einfach zu massig, zu bulky ist. Das ist so. Ich habe immer ein bisschen augenzwinkernd gesagt, in den alten Bond-Filmen wäre er halt der Schläger des Oberschurken, aber definitiv nicht James Bond. Und der hier ist wieder so, ja, der ist schlank, aber trainiert. Ja, warum nicht?
Ich habe ihn auch neulich in einer Komödie gesehen. Das kann der also auch, ne? Also da mache ich mir auch keine Sorgen, dass der mal so einen One-Liner bringen kann. Das kriegt der auf jeden Fall vermittelt. Und ich habe ihn auch im Smoking gesehen. Das passt auch. Also ich denke, das könnte was sein.
Ich sehe hier gerade so ein Schwarz-Weiß-Bild von ihm bei IMDb. Da hat er mich direkt so ein bisschen an Sean Connery erinnert tatsächlich. Aber vielleicht macht doch das Schwarz-Weiß.
Nee, ich sehe es auch. Ich glaube, ich weiß genau, welches Bild du meinst. Und ja, eine gewisse Ähnlichkeit ist da und hat nicht geschadet, als George Lazenby gecastet wurde, ne?
Nee, absolut nicht.
Da hat man ihn ja auch zum selben Friseur geschickt etc. Also die Traditionalisten, die kriegst du so schon mal abgeholt.
Apropos Traditionalisten, eigentlich ist es keine gute Überleitung, aber
der König der Überleitungen schwächelt.
Wir haben ja hier mit unserem Titel der Folge versprochen, dass wir unsere Top 3 Filme heute besprechen. Wir werden sicherlich noch das eine oder andere Mal ein bisschen abkommen von unserem Pfad. Aber ich schlage vor, wir starten mal mit dem jeweiligen dritten Platz. Kai, du bist unser Gast. Möchtest du gerne starten?
Das kann ich gerne machen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch schon die erste Überraschung, weil auf meinem Platz 3, wir haben so ein Ranking schon mal gemacht und ich habe versucht im Kopf rauszufinden, was war denn mein Top 3 Film und habe gedacht, ja, wenn es der nicht war, dann würde ich den nehmen. Und es war aber der, und zwar ist es License to Kill. Ich habe ja schon gesagt, dass ich Timothy Dalton großartig finde. Das gilt auch so generell. Ich gucke eigentlich alles, was ich in die Finger kriegen kann, wo Timothy Dalton mitmacht, auch so Flops wie Brenda Starr und so. Aber ich finde den erstmal generell großartig. Und es gibt ja diese Doku, Everything or Nothing hieß sie, glaube ich, ne? Ich vergesse immer den Titel. Aber da hat er ja auch mal so ein bisschen über seine Auslegung der Rolle und so gesprochen. Und he just gets it, sozusagen, ne? Er wollte den kaltblütigen Killer spielen, das durfte in Hauch des Todes noch nicht so ganz. Der Film hat ja noch Moore-Einflüsse, auf jeden Fall, auch da gefällt er mir schon super. Aber in License to Kill konnte er, glaube ich, das, was er wollte, umsetzen, dass das Publikum das nicht unbedingt wollte. Mir ehrlich gesagt egal, weil ich finde ihn ja geil. Ich habe auch eine Schwäche für die Filme von John Glenn, also für die nicht so Involvierten. Der hat 1981 angefangen, dann 5 Stück gemacht, bis eben Lizenz zum Töten, das war dann sein letzter. Der hat ja schon früher angefangen als Cutter, schon in den 60ern hat er ja für das Bond-Franchise gearbeitet und sich einfach hochgearbeitet. Auch sehr netter Typ, den habe ich dann auch getroffen bei der 50-Jahr-Feier.
Geil.
An John Glenn lasse ich nichts rankommen, das ist also wirklich sehr nett. Und da er Cutter ist, hat der einfach, die Filme haben einfach immer einen guten Flow. Die nehme ich immer mit. Er hat auch so seine Eigenarten, ne? Er hat es ja so mit Tieren, da kommen ja gerne Tauben vor. In seinen Filmen wie bei John Woo.
Aber er ist nicht so pathetisch wie John Woo dabei. Die sind halt da und müssen nicht in Zeitlupe durchs Bild flattern.
Nö, der mag das einfach. Ja. Warum auch immer. So ist der John einfach. Und ich finde, der hat einfach irgendwie seine Arbeit immer in einem guten Flow. Ich hätte mir auch gewünscht, dass er mal die Gelegenheit bekommt, so einen großen Schwarzenegger der 90er zu drehen.
Oh ja, das wäre geil gewesen.
So ein Eraser oder sowas hätte er vielleicht besser gemacht, könnte ich mir vorstellen. Gut, Eraser hat auch andere Probleme, aber ich glaube, das hätte der gut gekonnt. Aber er war halt irgendwie auf England gemünzt und ist dann nie so ganz rausgekommen.
Was ja eigentlich schade ist, weil dein Film License to Kill ist ja ein total amerikanischer Film.
Ja, ich mag das ehrlich gesagt auch, wenn Bond-Filme sich so eines zeitgeschichtlichen Kolorits angenommen haben, ne?
Ja.
Wie Live and Let Die, ja, diese Anspielung oder beeinflusst ist von Blaxploitation.
Ja.
Und Golden Gun beeinflusst ist von den Shaw Brothers. Ist der hier ja wirklich von Lethal Weapon und Miami Vice und so weiter beeinflusst. Aber mein Gott, ich bin in der Zeit aufgewachsen, der Shit liegt mir am Herzen und so kann ich denen das gar nicht übel nehmen, ne? Mal abgesehen davon, dass da vieles für mich einfach sehr, sehr gut an dem Film ist. Ganz offensichtlich Robert Davi als Sanchez. Ja. Was für ein Bösewicht, ne? Gleich dieser Einstieg, ne? Was hat er dir versprochen? Sein Herz? Los, gib ihr sein Herz. Mhm. Fantastisch, ne?
Ja. Ja.
Und wohl auch von tatsächlichen Drogenbossen belobigt worden für seine Darstellung, hat er zumindest mal in einem Interview erzählt. Ja. Halte ich auch für realistisch im gewissen Rahmen. Also Robert Davi ist fantastisch. Ich habe auch irgendwie immer einen leichten Crush auf Carrie Lowell gehabt, besonders dann mit den kurzen Haaren, nachdem sie die Dauerwelle verliert. Für mich hat der Film auch vielleicht einen der besten Showdowns der ganzen Reihe. Das ist ja dieser, wo diese Tanklaster, also mit explosiver Flüssigkeit gefüllte Tanklaster, diese Serpentinenstraße in Mexiko runterrollen. Und da ist es ja so, dass Sachen, die oben passieren, unten wieder wichtig werden. Ne? Also der löst oben eine Anhängerkupplung, dann rollt das den Berg runter und eine Minute später wird das wieder wichtig, als dieser Tanklaster den Berg runterrollt. Mhm. Mal abgesehen davon, dass das wirklich einfach mitreißend inszeniert ist. Auch die witzigen Elemente, obwohl das jetzt, ja wie du sagst, recht ernster Film ist, ne? Die funktionieren trotzdem für mich. Auch der Auftritt von Q, wo sie da diese Sofortbildkamera haben und das Röntgenbild dann fotografiert haben von Q und James Bond. Das ist einfach schon irgendwie witzig. Auch Professor Butcher finde ich schon irgendwie ganz, ganz unterhaltsam. Und darüber hinaus, der Plot ist zwar per se irgendwie ein bisschen komplizierter, Aber so einen Bond-Film guckt man ja nicht nur einmal, zumindest wenn man so drauf ist wie wir. Dann guckt man den auch mehrmals. Und irgendwann merkt man, wie geschickt das Ganze ist, ne? Wie der Sanchez das Geld klaut, damit ins Casino geht, ihn also quasi mehrmals mit seinem eigenen Geld bescheißt. Ach, dreifach eigentlich, ne? Dieses Geld geht ja mehrere Schleifen durch den ganzen Film, taucht immer wieder auf und immer wieder verarscht er ihn damit. Das ist schon irgendwie gut. Und da ist Timothy Dalton ja auch mal undercover. Ne? Das ist auch einfach eine schöne Szene, wie er sich da als Problem Eliminator in Sanchez Büro verkauft. Ist einfach alles wunderbar. Ich hatte auch nie was gegen den Soundtrack von Michael Kamen, weil der mir natürlich auch als Fan der 80er, 90er Actionfilme irgendwie wohlige Gefühle macht. Der ist ja jetzt auch als Extended Version rausgekommen, die auch besser ist als das, was man so früher auf CD hatte. Also die ist deutlich länger, weil früher auf der CD, da war ja viel Hochzeitsmusik und so drauf, ne? Also drei Tracks stammen von Felix Hochzeit. Das verzerrt so ein bisschen den Gesamteindruck des Soundtracks, der an sich schon ziemlich cool ist, muss man sagen, ne? Also wenn man diese Art von Soundtrack mag, ist das eigentlich auch schon eine geile Sache. Das Gleiche würde ich auch ehrlich gesagt an das Theme von Gladys Knight weiterreichen. Nicht wahnsinnig beliebt, aber ich führe immer an, dass ich es anscheinend so häufig höre, dass mein Algorithmus meint, dass ich Gladys Knight Mega-Fan sein muss und regelmäßig versucht, sie mir anzudrehen. Ne? Ich höre ehrlich gesagt ja nur diesen einen Song von ihr, aber auch immer schön, die John Glenn-Filme haben ja gerne auch mal mehr als nur einen Track. Es gibt ja dann noch diese 80er-Power-Ballade.
Die im Abspann, meinst du?
Ja, die auch schon in der Bar gespielt wird, Dirty Love von Tim Feehan.
Okay.
Ja, die wird dann auch, es gibt ja eine berühmte Bond-Kapelle, Cue the Music, die spielen das dann auch live und so, ne? Ist auch ein geiler Song, ne? Und auch dieses If You Ask Me To von Patti LaBelle, das ist das, was im Abspann kommt.
Mm, ja, ja, stimmt.
Auch das habe ich irgendwie gefressen, ne? Also per se irgendwie keine Bond-Mucke, aber passt da irgendwie gut rein. Und dass der ein bisschen brutaler ist, ein bisschen ernster, finde ich als Fan der Bücher auch gut. Ich glaube, wenn man die Bücher mag, hat man auch weniger ein Problem mit License to Kill. Wenn man sagt, Moonraker ist mein Liebling, dann ist natürlich die Lücke schon etwas größer, über die man da springen muss. Ne?
Aber wenn es so ist, ne?
Also ich sag jetzt mal so, ne? Mit Lizenz zum Töten, da hast du mich total. Als wir damals diesen Poll gemacht haben bei Twitter, welchen Timothy Dalton soll Philippe gucken, da ist Lizenz zum Töten gewählt worden. Und ich habe mich tierisch gefreut, weil ich Lizenz zum Töten, ich finde, das ist ein großartiger Film. Das ist, kann ich jetzt einfach mal sagen, wir sind ja in den Top 3 und ich habe schon mal eine Bond-Liste gemacht und die wird nach hinten oder im Mittelteil ist das natürlich sehr tagesformabhängig. Finde ich jetzt den einen Platz besser oder den einen Platz besser, aber so die Top 5, die sind schon relativ fix und Lizenz zum Töten ist bei mir auf Platz 5. Also das ist mein fünftliebster Bond. Ich habe 5 Bond-Filme, denen ich bei Letterboxd 5 Sterne gegeben habe und das ist einer davon. Ich finde Dalton in dem Film großartig. Wie du gesagt hast, Pam Bouvier ist ein ganz cooles Bond-Girl und wie sie dann mit den kurzen Haaren da auftaucht in dem Casino, vorher in der Bank, aber wie sie in dem Casino mit dem Kleid, sie sieht ja so gut aus und auch insgesamt, der Song, also was du auch gesagt hast, ne, Lizenz zum Töten, License to Kill von Gladys Knight, würde, ich habe noch nie so, also wir haben das mal, was Tobi vorhin gesagt hat, auf dem Nachhauseweg, wenn wir uns getroffen haben und dann latschen wir lange nach Hause, wenn wir von McDonald's kommen. Da haben wir schon mal so ein On-the-Fly-Ranking der Songs gemacht. Ich weiß nicht, ob er in den Top 5 wäre, aber Top 10 ist der bei mir auf jeden Fall. Ich finde den auch richtig gut. Ganz, ganz starker Song. Also bei mir machst du nichts falsch. Ich weiß, dass der Film nicht so beliebt ist. Ich weiß, dass der damals als Rambond bezeichnet wurde. Das habe ich irgendwann mal gelesen. Da war ich noch zu klein, 89, als der erschienen ist. Den konnte ich nicht im Kino sehen, weil das ja auch einer der, zumindest damals, der erste war. Also nach langer Zeit wieder einer war, der ab 16 freigegeben gewesen ist. Also hätte ich eh nicht im Kino gucken dürfen. Aber nein, ich finde Lizenz zum Töten ganz großartig. Also bei mir hast du direkt einen Stein im Brett.
Ja, da war er noch nicht mein Stiefvater, aber der Lebensgefährte meiner Mutter, der hatte relativ früh einen Videorekorder. Und so habe ich License to Kill auch gesehen, als ich viel zu jung dafür war. Ne? Also man kannte ja James-Bond-Filme, da hat man irgendwas ausgeliehen, was die ganze Familie gucken kann. Und er war halt auch eher so auf Action und so. Also Filme hatte mir einiges beigebracht, mal abgesehen davon, dass er sonst nicht so der dufte Typ war, aber Er hat mir License to Kill gezeigt und diese Szene, wo er dann den einen Typen in dieser Schublade mit den Würmern in diesem, ich nenne es jetzt mal Fischwarenhaus, verstaut und dann Bon Appetit sagt, das hat schon, da war der einfach so kalt, der Timothy Dalton, das hat mich als Kind schon irgendwie beeindruckt, muss ich auch sagen. Ja, ich weiß nicht genau warum, aber es gibt ja diese diversen Arten von Grausamkeiten in Filmen, wo man dann als Kind so ein bisschen hingeguckt hat, aber dann auch fast nicht hingucken wollte. Indiana Jones auch zum Beispiel, ne? Wenn die dem das Herz rausnehmen in Tempel des Todes und so. Das ist ja schon ziemlich harter Stoff, ne? Und war da nicht auch zu Recht in so Vormittagswiederholungen rausgeschnitten.
Ich habe das Ding nie ungeschnitten gesehen, wenn der im Fernsehen lief.
Ja, das glaube ich gerne, weil, ja, es ist halt Mortal Kombat, ne?
Ja, ja, auf eine Weise.
Buchstäblich, ja. Also daher kommt's ja. Also, ja, auch dieses Element, dass diese doch raue Gewalt, die aber jetzt halt, das ist ja noch verdaulich, ne? Das ist ja jetzt kein Serbian-Movie oder Saw oder sowas. Also das kriegt man als Kind noch irgendwie verdaut, aber es macht ja doch was mit einem, ne? Also es hat mich schon arg beeindruckt, auch als Kind. Daher war ich natürlich mehr angetan von Moonraker und solchen Geschichten, ja. Also es war nicht so, als hätte ich License to Kill als Zehnjähriger gesehen und sofort gesagt, das ist es, ne? Das hat auch seine Weile gebraucht. Ich weiß noch, wie ich damals in der Vorführung von GoldenEye saß und da haben wir aus Zufall jemanden getroffen, den wir so lose kannten. Da habe ich auch festgestellt, aha, okay, der ist also so Bond-Mega-Fan und war auch mehr Bond-Fan als ich. Damals schon, der hat so gesagt, ja, mein Liebling ist Timothy Dalton. Da habe ich noch gesagt, interessante Meinung. Kenne ich mich jetzt gar nicht so mit aus. Habe das aber erstmal so mitgenommen und mittlerweile verstehe ich ihn halt besser, ne? Aber damals war ich auch noch halt irgendwie casual, ne? Also ich wusste auch diverses Zeug einfach nicht. Ich war locker erwachsen, als ich mal irgendwie so ein Sonderheft der Cinema in der Hand hatte. Und da tauchte dann George Lazenby auf und da trug der auf der einen Darstellung noch einen Hut. Und ich so, was ist denn los? James Bond hat mal einen Hut getragen. Natürlich war es nicht den ganzen Film über, ne? Ich habe gedacht, der läuft den ganzen Film im Hut rum, wie so ein Gangster, weil ich kannte den wirklich nicht, ne? Ich war wirklich ziemlich alt, als ich im Geheimdienst Ihrer Majestät das erste Mal gesehen habe. Also ich bin dann tatsächlich da auch reingewachsen, ne? Also klar ist es so eine Art Kulturgut, was jeder kennt, was irgendwie auch die meisten mögen, aber es hat dann echt eine Weile gebraucht, bis ich dann zum Ultra wurde. Das ist dann erst im Erwachsenenalter passiert, ne? Vorher war ich riesen Batman-Fan, ne? Aber den mit Pattinson habe ich bis heute nicht gesehen. So sehr bin ich da raus mittlerweile, ne?
Oh, der ist gut. Ich finde ihn gut. Und übrigens wurde gerade Pattinson erwähnt. Der ist mittlerweile viel zu berühmt, aber das wäre mein, ich weiß, es ist ein Hot Take, aber ich fände den super als James Bond.
Ja, pass auf. Ich habe, eigentlich spoilere ich damit schon etwas, ne? In meinem Fantasie-Bond 26 habe ich gedacht, komm, machen wir mal was Neues. Nehmen wir mal nicht Felix Leiter, sondern seine Tochter, die es in der Literatur gibt, Cedar Leiter. Und da habe ich gesagt, wir brauchen nochmal wieder jemanden, der aus Amerika ist, aber auch cool. Und ich weiß nicht, wie cool oder massentauglich das sein wird. Da werde ich bestimmt auch viel Shit für bekommen. Aber ich sage, Tochter von Felix Leiter spielt Kristen Stewart.
Ja, die ist super.
Die ist schon cool.
Kristen Stewart ist richtig cool. Richtig coole Schauspielerin. Ich bin voll bei dir. Würde ich sofort nehmen. Wer sowohl bei Pattinson als auch bei Stewart, wer beide auf Twilight reduziert, hat wirklich nichts von denen gesehen. Das sind beides richtig gute Schauspieler. Aber wir schweifen massiv ab gerade. Tobi, möchtest du mit deinem dritten Platz weitermachen?
Das mache ich sehr gerne. Ich verliere noch einen Satz zur Lizenz zum
Titel. Ah ja, stimmt, du hast noch gar nichts dazu gesagt.
Ich wollte euch nicht unterbrechen. Nee, da haben sich jetzt zwei gefunden, was diesen Film angeht. Ich bin, wenn ich die beiden Dalton Bonds nebeneinander halte, eher Fan des ersten, was nicht bedeuten soll, dass ich Lizenz zum Töten nicht mag. Ich finde, das ist ja auch ein toller Film. Ich finde auch, Robert Davi ist ein fantastischer Schurke. Ich mag auch Benicio del Toro als Dario, als Henchman. Den finde ich auch super. Der ist so richtig ekelhaft gehässig und böse. Also den finde ich wirklich sehr, sehr gut. Gibt wenige Henchmen, denen ich diesen grauenvollen Tod in diesem Häcksler mehr gewünscht habe als ihm. Also von mir auch auf jeden Fall in den Top 5 oder Top 10 würde der sich sicherlich auch, naja, sagen wir mal Top 10 bei mir, wiederfinden. Aber, weil es gerade so schön passt und ich gerade schon Dalton erwähnt habe. 1987 ist ja der erste Dalton erschienen, Der Hauch des Todes. Ganz neu angeführt in den 80er Jahren mit ein bisschen Abstand zu Roger Moore. Und tatsächlich habe ich den auf meinen Platz 3 gewählt. Da musste ich auch so ein bisschen hin und her überlegen, ob es das wirklich ist, aber doch, also der hat das für mich schon verdient, der leitet so eine ganz neue Ära ein, ne, was ja auch so gewollt war, also einen härteren Bond einzuführen, der auch wieder mehr der Romanvorlage entspricht, und das hat hier total gut funktioniert, und ja, der schüttet einfach wunderbar dieses ja Klamaukige und Witzige von Roger Moore ab und schafft hier tatsächlich eine ganz, ganz neue Figur, und das mag ich sehr, sehr gerne.
Tobi,
ja?
Das ist übrigens auch mein dritter Platz, also wir teilen uns den jetzt.
Ja, dann sparen wir ein bisschen Zeit. So. Ja, dann kannst du ja direkt mal einhaken, dann können wir uns so nach und nach annähern.
Wir können uns hier die Bälle zuwerfen. Also es ist ja so, dass eigentlich Pierce Brosnan hier schon James Bond werden sollte, der aber nicht konnte wegen Remington Steele. Die Serie war eigentlich schon abgesetzt. Und als dann die Produzenten gehört haben, oh, der soll James Bond werden, dann machen wir noch mal eine Staffel. Und eine Staffel später wurde sie dann abgesetzt, die Schweine. Aber dafür haben wir Timothy Dalton bekommen. Und Kai hat es schon gesagt, ich finde Timothy Dalton mittlerweile, und das ist wirklich für mich völlig weird, ich mochte den irgendwie schon immer, aber mittlerweile ist das mein Lieblingsbond vor Connery. Also hätte ich nie gedacht, dass das jemals sein könnte. Ich war immer Team Connery, eher als Team Moore. Und dann war ich Team Brosnan. Und mittlerweile ist für mich Dalton der Beste. Der kann Humor nicht so gut wie die anderen, kann es aber auch. Bei ihm ist es trockener. Aber ey, Dalton ist ein richtig guter Typ. Und der Hauch des Todes, das hat bei mir gewechselt, nachdem ich den das letzte Mal geguckt habe. Das war am 22. Juni 25. Ich führe Filmtagebuch. Da habe ich den das letzte Mal gesehen. Also vor exakt einem Jahr. Heute vor einem Jahr. Und da ist der dann bei mir einfach mal einen Platz hochgerutscht und hat meine Honorable Mention, Liebesgrüße aus Moskau, vom dritten Platz auf den vierten verbannt. So beeindruckt hat mich dieser Film dann. Und ich finde, Timothy Dalton hat so eine coole Einführung als Charakter auf Gibraltar bei diesem Manöver, was die da abhalten. Und diese Kameraeinstellung, wo die Kamera hinter ihm ist und der Wind, und dann dreht er sich so um und guckt in die Kamera und du weißt, ja, das ist James Bond. Vorher war man ja noch so, welcher von denen ist denn jetzt Bond? Welcher ist denn das? Einer muss es ja sein. Man wusste ja, es ist der Neue, aber welcher ist es denn? Und dann war es der Typ und man wusste es in dem Moment einfach, als man den gesehen hat. Das ist richtig gut.
Ja, ich glaube, das war intended, ne?
Natürlich.
Da wollte man die Zuschauer so ein bisschen teasen. Und ich habe mal irgendwo gelesen, dass tatsächlich von diesen beiden Agenten, die es da zu sehen gibt, 002 und 004 sind es, glaube ich, da so eine gewisse Ähnlichkeit zu Roger Moore und George Lazenby bestehen sollen, um eben die Zuschauer in die Irre zu führen. Keine Ahnung, ich habe die Gesichter jetzt nicht so auf dem Zettel. Aber ja, bei mir hat das auch ein bisschen gedauert. Also ich komme ja, ne, du hast es vorhin gesagt, Kai, auch aus der Zeit, in der man mit Sean Connery, aber vor allem mit Roger Moore aufgewachsen ist, von dem ich sicherlich auch die allermeisten Filme gesehen habe, weil sie einfach am häufigsten im Fernsehen liefen, allen voran die ersten beiden. Und da war das dann in den späten 80ern, also 87 in dem Jahr, in dem wir hier sind, für mich eine gefühlte Ewigkeit, dass mal wieder ein Bond im Kino lief. Also ich kannte das ja gar nicht. Also ich habe den auch nicht im Kino gesehen, aber dass überhaupt dieses Bond-Franchise mal wieder in so ein aktuelles Licht gerückt wurde. Und das fand ich anfangs ein bisschen befremdlich, weil er eben so ganz anders aussah wie so ein Roger Moore. Ich erinnere mich noch an so ein paar Promo-Shots von ihm, die es, glaube ich, im Film gar nicht gibt, wo er in so einem Blazer dasteht mit seiner Walter im Anschlag und gar keinen Anzug anhat. Das fand ich irgendwie komisch, so, weil ich dachte, naja, Bond muss doch irgendwie ein Smoking tragen. Und ja, das fand ich ein bisschen seltsam. Und dann gab es auch noch diese zeitgenössische Musik von Aha. Ich habe damals auch schon recht früh so Popmusik gehört und Aha fand ich ganz gut und das lief ja auch häufig im Radio. Und das jetzt auch im Zusammenhang mit so einem Bond-Film zu hören, das fand ich auch irgendwie alles so ein bisschen komisch, das Gesamtpaket. Aber ja, das hat sich im Laufe der Zeit auch für mich verändert. Ich weiß die Art und Weise und diesen Switch von Moore zu Dalton inzwischen sehr zu schätzen. Mag ihn als Darsteller total gerne. Find's schade, dass er nur zwei Filme machen konnte, ne? das hast du ja öfter schon gesagt, Markus, ne? Ihn im Angesicht des Todes gesehen zu haben, wäre toll gewesen,
oh ja,
statt den alternden Moore. Und ja, ich mag den Film einfach gern. Ich mag die Drehorte, ich mag die Charaktere. Ich finde, zum Ende hin zerfasert er so ein kleines bisschen. Also da hat man dann auf der einen Seite den Koskov und auf der anderen Seite später dann nochmal so als Additional Showdown den Whittaker in Tanger. Und es sind so irgendwie so zwei Enden, zwei Showdowns. Das fand ich mal so ein bisschen seltsam. Da hat mir dann ehrlicherweise der Showdown in Afghanistan besser gefallen. Ich war auch großer Fan von Nekros, von dem Wisniewski, dem Henchman. Also den finde ich auch ganz, ganz großartig.
Sehr beliebt in der Queer-Community, Nekros. Bei den schwulen Bond-Fans ist das immer die Nummer eins. Tatsächlich, ja.
Okay. Er ist ja auch ein sehr, sehr hübscher und charismatischer Typ.
Der war Balletttänzer, ne?
Ja, ja.
Der hat doch auch in Stirb langsam mitgespielt.
Genau, wohnt doch immer noch in Berlin, will jetzt nicht mehr unbedingt darüber sprechen. Ne? Also der ist ein netter Typ und so, aber der hat ja keinen Bock mehr drauf. Aber ja, cooler Typ.
Wer ihn nicht kennt, vielleicht gibt es unter unseren Hörerinnen und Hörern Fans von der RTL-Serie Die Wache. Da hat er auch mal mitgespielt.
Ach.
Wer sich erinnert. Dieser Schrott, der da in den 90ern irgendwann kam. Ja, also den fand ich auf jeden Fall super. Und ja, Bösewichter, bisschen farblos. Vor allem der Whittaker, der ist für mich so ein bisschen, naja, die Story um den Koskov finde ich wiederum ganz cool. Auch, dass sich da dieser Twist ergibt vom vermeintlichen Freund zum Bösewicht. Wie sie das auflösen, das hat mir auch gut gefallen. Also ja, insgesamt ein wirklich, wirklich guter Film einfach. Ja,
ja, ich würde ergänzen, dass es vielleicht noch ein der besten Soundtrack, wenn nicht den besten Soundtrack von allen Filmen hat. Ich bin sowieso ein Fan von Synthi-Soundtracks und was John Barry hier abgefeuert hat in seinem letzten Bond-Soundtrack ist einfach zum Niederknien, finde ich.
Ja.
Nicht nur, dass jetzt auch die Songs von den Pretenders irgendwie cool sind oder wie John Barry sie in den Soundtrack eingearbeitet hat.
Ist da auch der Song dabei, den der Nekros immer auf Kopfhörer hört?
Ja, ja. Where's Everybody Gone von den Pretenders, ah, okay. Ist auf jeden Fall dabei. Haben die jetzt auch irgendwie kürzlich als Single rausgehauen, die Pretenders? Also den findet man jetzt auch so als Single bei Apple Music und so. Ich weiß nicht, ob das vorher eine Rarity war, aber irgendwie haben die den letztes Jahr oder so neu auf die Streaming-Dienste gebracht. Also gibt's jetzt auch. Aber generell einfach ein hammermäßiger Soundtrack. Für mich entweder die 1 oder die 2, was die Soundtracks angeht. Da klar, das ist ein Luxusproblem, ne? Bei Bond-Soundtracks den besten rauszusuchen. Ist eine echt schwere Aufgabe, ne? Man weiß, dass Eric Serra es bei den meisten nicht sein wird. Aber das ist schon, also wer den nicht in der Top 5 hat, da muss man sich fragen, was stimmt mit dem nicht.
Es ist der einzige, den ich auf CD habe. Bin zwar irgendwie schon ein Soundtrack-Fan, aber irgendwie habe ich mir die Bond-Soundtracks nie auf CD gekauft, außer den. Und das ist auch ein richtig, richtig guter Soundtrack. Und es ist auch ein richtig guter Titelsong. Also The Living Daylight von Aha ist zusammen mit von Duran Duran,
View to a Kill,
danke. Das ja, irgendwie sind die ähnlich auf eine Weise und auch ungewöhnlich für Bond, aber ich finde, das sind richtig, beides richtig gute Songs, die, obwohl sie poppig sind, trotzdem bondig klingen. Und das ist auch irgendwie eine Kunst. Die viele Roger Moore Songs waren so, keine Ahnung, die hier Nobody Does It Better und so. Ja, ganz nett. Ich weiß, Tobi, du magst den.
Den mag ich nicht.
Was war denn der andere, der auch so soft war, den du mochtest?
Ich mag For Your Eyes Only, finde ich super.
Ja.
Aber Nobody Does It Better ist für mich tatsächlich sehr, ja, da fehlt mir so ein bisschen Tiefe. Der ist nicht catchy.
Aber auch For Your Eyes Only hat ja nicht so ein Bond-Feeling, ne? Wo der klingt wie ABBA. Der hat diese Ding, so dieses Klavier, das klingt nach ABBA, das klingt nach 70er. Wo sind die schweren Trompeten? Wo ist das Bond-Theme, was irgendwie eingebaut wird? Und das hat The Living Daylights, der fühlt sich trotz Pop nach Bond an. Und das ist auch schon irgendwie eine Kunst.
Naja, ich finde bei For Your Eyes Only, ja, du spürst noch so das Nachhallen der 70er, ist ja frühe 80er, ich glaube von 81. Und ich liebe den Synthesizer in diesem Song, finde ich mega. Ja, du hast ja das Klavier, das kommt noch dazu später, aber diese Synthi-Klänge da drin finde ich mega. Und bei mir ist es so, ich weiß, was du meinst, wenn du sagst, wo sind die Bläser und die Hörner und so weiter, ne? Wo ist dieses pompöse, bondige? Das finde ich auch geil und das macht Bond aus, aber ich kann es gar nicht so richtig erklären. Für mich muss irgendwie, und vielleicht ist das auch so eine Kopfsache oder ein Nostalgiefaktor, muss dieser Bond-Vibe entstehen. Und für mich steckt der auch in For Your Eyes Only tatsächlich.
Es gibt ja auch die Songs, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, die ich in der Küche singe sozusagen. Ne? Mhm. Und da ist For Your Eyes Only ein sehr guter. Den kann man sehr, sehr gut schmettern.
Ja, finde ich auch. Finde ich geil.
Also ich mag den auch. Ich habe auch, ehrlich gesagt, lange gebraucht, um mit der For Your Eyes Only von Blondie, da gibt es ja diese andere Version, ne, die ja komplett anders ist. Na klar, ist eine andere Band. Aber mit deren Song bin ich mittlerweile auch warm geworden. Jetzt finde ich den auch richtig gut. Viele andere Bond-Versionen, hier die Thunderball von Johnny Cash und The Man with the Golden Gun von Alice Cooper.
Oh ja, geil. Mhm.
Mhm. Ich find's grauenhaft, aber sei dir gegönnt, ja.
Ey, ganz ehrlich, ich bin ja nun einer, ich mag Hard Rock und Metal, ne? Und wie geil hätte ich's gefunden, heute, als Kind nicht so, aber jetzt als Erwachsener, ich mag auch gerne alte Alice Cooper Sachen, die ja deutlich anders klingen als das, was er in den 80ern oder 90ern gemacht hat. Wie geil ich es aus heutiger Sicht finden würde, wenn Alice Cooper einen Bond-Song gemacht hätte, ist schon geil. Und Alice Cooper ist auch ein cooler Typ, also hätte ich mega gefunden. Hat nicht sollen sein, schade. Aber ey, The Man with the Golden Gun von Lulu, ne? Mhm. Großartiger Song. Das ist ein richtig, richtig guter Song. Ich mag den total. Alice Cooper hätte es nicht besser gemacht. Das definitiv nicht. Oder hat es nicht besser gemacht. Aber Alice Cooper, diese Persona hätte ich einfach geil gefunden für einen Bond-Song.
Alice Cooper und Rob Halford, wenn die einen gemeinsamen Podcast hätten, der wäre bestimmt mega geil. Oh, ich glaube, ja, die können dir Geschichten erzählen. Ja. Rob Halford hat ja auch 2015, war das glaube ich, auch einen Song rausgehauen, der Spectre hieß. Und da geht es um einen Typen, der geheimnisvoll im Hintergrund die Strippen zieht. Da frage ich mich auch, ob Rob Halford vielleicht ein Bond-Fan ist.
Warum nicht?
Aber ist er Brite, er wird wohl damit aufgewachsen sein, ne?
Ja, ja, ja. Ich meine, wir sind Deutsch und wir sind damit aufgewachsen.
Korrekt. Ja, aber bei den Engländern ist es schon noch eine leicht andere Nummer.
Ja, ja, genau, genau. Also bei ihm noch wahrscheinlicher. Tobi, bist du durch mit deinem Thema?
Ja, ich denke schon. Und somit sind wir ja eigentlich auch mit der ersten Runde schon durch.
Nee, sind wir noch nicht. Ich habe nämlich noch eine kleine Geschichte. Ich habe mir zu jedem Film so eine ganz kleine Geschichte ausgedacht, beziehungsweise nicht ausgedacht, sondern wie habe ich diese Filme das erste Mal gesehen? Und ich war mir bei Timothy Dalton relativ sicher, dass ich den das erste Mal auf Video gesehen habe. Aber dann bin ich nochmal in mich gegangen und habe gedacht, nee, hast du nicht. Ich habe Lizenz zum Töten das erste Mal auf Video gesehen, den habe ich mir gekauft, aber der Hauch des Todes, der lief im Fernsehen und das war, das habe ich mal recherchiert, am 22. Mai 1994 in der ARD und da habe ich den zum ersten Mal geguckt und ich kann mich noch sehr genau erinnern, wie ich in meinem Kinderzimmer gesessen habe auf diesem, Tobi, du kennst den noch, diesen großen ledernen Drehsessel, diesen Chefsessel, den ich hatte. Füße auf dem Bett, auf meinem kleinen Fernseher und dieser Film fing an und ne, was ich vorhin schon gesagt habe, okay, wer ist denn Bond? Ich kannte das Gesicht irgendwie, aber also ich kann mich nicht daran erinnern, Plakate davon gesehen zu haben oder also auch zum damaligen Zeitpunkt. So richtig wusste ich, glaube ich, nicht, wie Timothy Dalton aussieht. Ich war auf jeden Fall total neugierig und vor allen Dingen, da kann ich mich sehr gut dran erinnern, ich war total neugierig auf die Stimme, auf die deutsche Synchronstimme. Wie klingt es, wenn ich nicht G.G. Hoffmann oder, man möge es mir verzeihen, also G.G. Hoffmann ist der Synchronsprecher von Sean Connery gewesen und auch von Lazenby. Ich weiß gerade nicht, wie der Synchronsprecher von Roger Moore hieß.
Nils Klausnitzer.
Ach, ne? Guck mal hier, ihr zwei Experten, sehr gut. Ich kannte ja nur diese beiden, die immer gesagt haben, mein Name ist Bond, James Bond. Und ich war so neugierig auf diese Stimme und dann geht dieser Film los und man sieht ihn, ach, das ist Bond. Und dann gibt's diese Mega-Action-Sequenz auf Gibraltar, aber der sagt ja die ganze Zeit nichts. Der kämpft, der rennt, der schießt, der springt mit einem Jeep über eine Klippe und benutzt dann einen Fallschirm. Und ja, alles cool, aber wann redet der denn endlich mal? Und dann landet er ja auf diesem Boot, auf dieser Yacht. Oh, hier sind nur Playboys, ich brauche mal einen richtigen Mann. Und dann landet er auf diesem Dach. Und dann nimmt er ja einfach das Telefon aus der Hand. Und dann fängt er einfach an zu reden. Und ich dachte, aha, das ist die Stimme. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich das am Anfang ein bisschen befremdlich fand. Irgendwie fand ich die Stimme komisch und auch nicht so cool. Mittlerweile liebe ich den Synchronsprecher. Ich liebe die Stimme. Sagt mir, wie der heißt. Ihr wisst es beide?
Ich stehe jetzt gerade total auf dem Schlauch, weil ich liebe den auch.
Okay, ihr wisst es auch beide nicht.
Der spricht ja auch Jan Tenner, ne? Und
Ja, stimmt.
Ich wurde mit Jantenna als Kind nicht so warm, aber ich habe gedacht, was ist das für eine tolle Stimme? Das war das erste Mal, ich gedacht habe, was ist das für eine tolle Stimme? Deswegen mag ich tatsächlich auch immer noch die deutsche Version von Der Hauch des Todes ganz gerne, obwohl ich die mittlerweile mehr auf Englisch gucke.
Und das war so ein Moment für mich in der Kindheit oder in meiner Jugend, war ja schon 94, da war ich ja, da war ich noch 15. Aber das war so ein Moment, der erstmal komisch war. Und mittlerweile, wie gesagt, ich liebe die Stimme ganz toll und ich liebe den Film. Und ja, darum ist er auch bei mir, wie bei dir, Tobi, auf dem dritten Platz. Und übrigens ein ganz tolles Bond-Girl, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Miriam Dabow als Cara Milovi. Richtig tolles Bond-Girl. Sie ist ein bisschen eher so auf der Seite der nicht so aktiven Bond-Girls. Ich mag die trotzdem total gerne. Vor allen Dingen hat die eine ganz, ganz tolle Chemie mit Timothy Dalton. Also ich finde ich nehme den beiden total ab, dass die sich ineinander verlieben.
Guck dir mal die Set-Fotos an.
Ja, genau, das meine ich auch.
Das sieht super aus. Die Schwarz-Weiß-Fotos vor allen Dingen vom Set. Ja. Oder die Promo-Fotos, die sind ja aus irgendeinem Grund alle schwarz-weiß, die man da so findet.
Ja.
Ich glaube, der Film wäre in Schwarz-Weiß richtig geil. Es gibt so ein paar Bond-Filme, oder die würde ich gerne mal in Schwarz-Weiß sehen. Das ist komischerweise einer davon. Ich halte jetzt auch gleich die Klappe, aber dieser Moment, wo er sich da in Gibraltar umdreht, da weiß man, der Mann weiß Bescheid.
Mhm.
Habe ich auch in meinem eigenen Podcast bestimmt schon tausendmal gesagt, das ist die Szene, wo ich mich in Timothy Daltons Bond verliebt habe. Ne? Oder auch, als er sich Scharfschützengewehr da zusammenbaut und eben nicht die Frau erschießt. Ne?
Ja.
Da habe ich gedacht, der Mann hat's verstanden. Und der Meinung bin ich ja immer noch. Also das ist unbestreitbar, dass der Mann es verstanden hat. Ne? Unter den Hardcore-Fans auf jeden Fall.
Und er hat trotzdem solche ganz klassischen Bond-Momente, wie als er den Koskov beim MI6 unterbringt, also auf diesem Landsitz. Und dann, ich weiß nicht mehr genau, Bollinger und M guckt ihn so an. Und Bond sagt dann zu ihm, die Marke, die auf der Einkaufsliste stand, der war nicht akzeptabel. Ich habe mir erlaubt, einen anderen auszuwählen. So, das ist so ein ganz typischer Bond-Moment, der auch sehr gut zu Timothy Dalton passt. Ich finde, Timothy Dalton, dem liegen die One-Liner nicht so perfekt. Oder diesen Smirk, dieses Verschmitzte, was ein Moore richtig gut kann. Aber solche Momente, das kann auch ein Dalton fantastisch. Und da brauche ich dann auch das Verschmitzte nicht.
Der Synchronsprecher ist übrigens Lutz Riedel. Ich will das jetzt mal nach.
Ja,
weil
danke.
Ich hab bei meinem eigenen Podcast mal eine schlechte Bewertung bekommen, weil wir 10 Sekunden gebraucht haben, bis uns der Synchronsprecher von Skeletor in alten He-Man-Hörspielen einfiel. Ich möchte dieses Schicksal für euch abwenden. Ja?
Das ist nett von dir.
Ein Klugscheißer jetzt vor den Koffer kackt.
Hey, das ist, nein, Klugscheißer ist voll okay, sonst bin ich das hier immer im Podcast, also schön, wenn ich das mal nicht bin.
Nicht mal ein Klugscheißer da draußen, so.
Ach so.
Ihr habt 2 Minuten gebraucht, bis euch der Name Lutz Riedel einfällt, ihr Vollidioten.
Geht gar nicht.
Und ihr wollt Bond-Fans sein. Gut, dann sind wir mit der ersten Runde durch, dann ist der Kai wieder dran. Kai, dein Platz 2, was ist dein zweitliebster Bond-Film?
Ja, da wir hier uns an der Spitze bewegen, habe ich, glaube ich, wenig kontroverse Meinungen, weil Casino Royale 2006 wohlgemerkt, den muss man meiner Meinung nach lieben, wenn man Ian Fleming mag, weil der Film ist schon auch relativ nah am Buch. Er macht vielleicht einige Sachen sogar besser als das Buch, das, wie gesagt, schon ohnehin fantastisch ist. Aber das war die Zeit, wo ich dann auch Hardcore wurde. Ich wusste, es wird bald ein neuer Bond kommen. Ich hatte die alle im Kino gesehen, fand das gut, hat auch die Spiele gespielt und so. Was ich unter die Fittich bekommen habe, hat mir gefallen. Und dann kam Casino Royale. Da habe ich erstmal gesehen, okay, die sind eben so einen Schritt zurückgegangen, fand den beim ersten Mal gucken. Ich fand den wirklich gut, ja. Aber mittlerweile ist er mir so ans Herz gewachsen. Und ein Grund dafür ist natürlich Ava Green, die einfach fantastisch ist, ne? Also wem nicht das Herz bricht, als sie ertrinkt, der muss aus Stein sein.
Ja.
Mal abgesehen davon, das ist ja vielleicht nicht unbedingt eine klassische Schönheit, aber trotzdem ist diese Frau unglaublich schön. Ne? Wer sich im Verlauf des Films nicht in sie verliebt, da weiß ich nicht, was los ist. Ne? Die ist einfach so gut.
ich sag mal so, ich finde sie mit dem ganzen Make-up schön, aber wo sie richtig schön und dabei auch unglaublich süß ist, ist, wie sie ungeschminkt vorm Spiegel steht in diesem Satin- oder Seidenbademantel und dann zu ihm sagt, es gibt Anzüge und es gibt, oder es gibt Smokings und es gibt Smokings oder irgendwie sowas in dem Dreh oder Dinner Jackets, sagt sie, glaube ich, ne? Mhm. Es gibt Dinner Jackets und Dinner Jackets und das ist ein Dinner Jacket. Irgendwie sowas sagt sie zu ihm und da sieht sie richtig gut aus. Die Frau brauchte damals, keine Ahnung, ich habe die jetzt länger nicht mehr in Filmen gesehen, aber das ist schon eine schöne Frau, die braucht kein Make-up.
Die sieht immer noch fantastisch aus. Die hat ja so eine, die hat eine Sake-Marke auch. Also es ist so ihr Hobby, vertreibt sie Sake. Habe ich nie getrunken, fragt mich nicht, ob er schmeckt.
Wie schmeckt
aber der? Aber bestimmt super. Wenn er nur halb so gut schmeckt, wie sie aussieht, ne?
Boah, das dürfen wir jetzt hier nicht aufmachen.
Ja, also da gibt's auf jeden Fall ein Instagram-Konto und da steht sie einfach in so Gummistiefeln und einem weißen Laborkittel irgendwie in dieser Distillerie. Ich weiß nicht, ob man das bei Sake auch noch so nennt. Ich bleib jetzt mal dabei. Mhm. Und die sieht selbst in dieser Arbeitsschutzklamotte noch so gut aus, dass es einfach kriminell ist. Das soll aber jetzt gar nicht, also klar habe ich einen Crush auf die, ja. Sei jetzt mal dahingestellt.
Total
das
okay.
Soll aber nicht, das soll nicht ihre Qualifikation in Zweifel stellen. Die hätte eigentlich meiner Meinung nach viel größer werden sollen, als sie es dann wurde, ne? Mhm. Vielleicht ein bisschen Pech gehabt mit der Filmauswahl. Gut, sie hat irgendwie auch in diese Tim Burton-Welt reingepasst, aber ob das jetzt die Must-See-Tim Burton-Filme sind, in denen sie da mitgespielt hat, weiß ich nicht, ne?
Aber das ist
abgesehen
ja eh,
von den anderen Sachen.
Das ist ja aber eh irgendwie so ein Schicksal, was viele Bond-Women gehabt haben, ne? Also dann für den Moment riesig groß, aber irgendwie daraus nicht viel machen können.
Ja, aber zum großen Teil ja auch unberechtigt, ne?
Ah, also total,
es ja auch
total.
Es war eine tolle dabei. Klar, es waren auch wirklich welche dabei. Da war es okay, dass die dann irgendwie nur nackt durch Adriano Celentano-Filme gelaufen sind und so, ne? Da mache ich mir jetzt auch Feinde. Aber Barbara Bach fand ich dann als Schauspielerin doch auch eigentlich begrenzt, ne?
Ja,
obwohl die schon irgendwie cool ist.
Ja, schon.
Ja, aber zurück zu Casino Royale. Wann hat der mich gekriegt? Ja, African Rundown, ne? Die Verfolgungsjagd über die Baustelle. Mhm. Als der dann durch diese Gipskartonwand gelaufen ist, habe ich gedacht, fuck yeah. Fuck yeah. Ich kannte die Bourne-Filme nicht. Ich wusste also nicht, dass man sich jetzt in dieser Ära an den Bourne-Filmen orientieren wird. Ich habe die auch immer noch nicht gesehen, gebe ich zu. Weil amerikanische Spionfilme, die können es irgendwie meiner Meinung nach nicht. Aber sei auch mal dahingestellt, warum die meiner Meinung nach die besten Spionfilme immer aus Europa kommen müssen. Actionfilme wie Mission Impossible, da können wir anderer Meinung drüber sein. Aber Spionenfilme sind am besten aus Europa. Und deswegen habe ich Bourne nie gesehen, war deswegen auch unbeleckt. Vielleicht wäre mein Eindruck ein anderer gewesen, was die Action aus der Zeit angeht. Vielleicht hätte ich gedacht, ah, die haben ja nur Bourne nachgemacht. Aber ich bin deswegen unbeeinflusst und finde das eine fantastische Actionsequenz, eine der besten Actionsequenzen des ganzen Franchises. Bin auch ein großer Freund von Martin Campbell als Bond-Regisseur. Ich gucke dann auch tatsächlich in der Regel das, was er sonst noch so macht. Aber da fehlt Martin Campbell immer so ein bisschen das Budget. Aber auch als er sich durch diese Botschafter schießt, ne, und den Typen auf dem Schreibtisch mit dem Kopf knallt, ne, unglaublich, ne? Also diese rohe Kraft, die Daniel Craig da ausgestrahlt hat, ich konnte es kaum in Worte fassen, ne? Und natürlich hat der Mann auch die Chops, um schauspielerisch rüberzubringen, dass er sich Kopf über Fuß in Vesper verliebt, ne? Mads Mikkelsen, ja, kannte damals auch mehr oder weniger kaum eine Sau, bis auf die Leute, die Adams Äpfel irgendwie gut finden, weil sie halt dänische Komödien gucken.
Und das sind ja viele.
Aber, ja, was für ein Typ und natürlich der coolste Asthmatiker der Filmgeschichte und von daher kriegt er von mir die Asthmatiker-High-Five. Wir müssen ja immer die Kranken oder die Bösen spielen in Filmen. Aber wenn es so gemacht wird, bin ich dabei, ja.
Ja, das ist wirklich ein guter Bösewicht. Aber ich finde sein Ende ein bisschen unwürdig. Das ist so, ja, mag sein wie im Buch. Ich habe das Buch nie gelesen, muss ich zugeben. Aber ich finde es ein bisschen unwürdig. Das ist so.
Wird er nicht einfach nur
erschossen? Ja, genau, der wird einfach so offscreen erschossen und fällt dann so ins Bild. Das ist so ein bisschen meh.
Ja, gebe ich dir recht. Ich mag den nämlich auch total gerne als Bösewicht. Der sieht so mega charismatisch und böse aus. Und es wird auch so eine Aura um ihn herum aufgebaut irgendwie, sodass ich auch dachte, oh wow, jetzt ist der einfach tot. Der Mr. White, der knallt ihn einfach ab, glaube ich. War das nicht so?
Spoiler. Naja, mittlerweile darf man den, glaube ich, spoilen. Ne? Ja. Das ist jetzt ja ziemlich genau 20 Jahre her.
Der ist genau
2006,
20 Jahre alt und damit nach unserer Regel Retro. Es ist jetzt ein Retro-Film. Alles, was 20 Jahre und älter ist, ist Retro.
Ja, ist auch so interessant, ne? Als GoldenEye dann 20 Jahre alt wurde und ich den wieder gesehen habe, da hatte der dann auf einmal diese Patina. Und das ist eben diese Zeit, wo es dann wieder geil wird, ne? Mhm. Casino Royale hat ja nur wenige Schwachpunkte. Einer dieser Schwachpunkte meiner Meinung nach sind Mode und Haarschnitte, so, ne? Das war einfach ein tiefes Tal des Grauens nach 2000, die Mode. Also.
Ich finde, in dem geht es aber noch. Also, ich finde, der ist relativ neutral gehalten. Also, ich finde es okay.
Es ist okay. Es hätte natürlich schlimmer kommen können, ne? Aber modisch. Also er hat ja noch Brioni-Anzüge, ne? Und Craig war da mit Tom Ford einfach tatsächlich irgendwie besser beraten, fand ich im Großen und Ganzen. Aber was natürlich auch wahnsinnig ist, ne? Der Showdown kommt eigentlich in der Mitte des Films, ne? Das Pokerspiel. Mhm. Und trotzdem ist der Film danach noch gut, ne? Wie funktioniert das eigentlich? Das ist ja fast Magie. Und ich kann mir nicht merken, welches Blatt beim Poker welches schlägt, aber trotzdem kann ich das dann nachvollziehen. Und es ist einfach durch die ganzen Gesten der Leute so fantastisch gespielt, dass ich da voll mit drin bin. Ich weiß, Martin Campbell hat sich dabei im Klassiker bedient, aber gut, im Zweifel besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht.
Ja.
Das Pokerspiel ist auch einfach fantastisch.
Ich habe den Film nicht so oft gesehen, wie gesagt. Was ich noch sehr, sehr positiv in Erinnerung habe, oder im Ohr vielmehr, ist der Soundtrack. Ich mag den Score total gerne, der sich immer mal wieder so findet in verschiedenen Szenen. Ich habe ehrlicherweise den Titelsong nicht im Ohr gerade.
Nein?
Da müsst ihr mir mal helfen. Nee.
You Know My Name, Chris Cornell, richtig guter Song. Also nicht so bondig, die Version, die im Radio oder auf CD gewesen ist, denen fehlten die Bläser dann komplett. Mhm. Für das Intro haben sie dann ein paar Bläser integriert und das ist nicht unpassend. Also ich finde, es ist ein sehr guter Song. Nicht der beste Bond-Song, aber für jemanden, der auf Hardrock steht, schon geil.
Ja, nee, den habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber ich meine auch ein anderes Versatzstück aus dem Soundtrack. Das ist so eine sehr zierliche, aber immer wiederkehrende, fast schon romantische Line.
Ja, das Theme von Vespern wahrscheinlich, ne?
Wahrscheinlich ist es das, genau. Mag ich total gerne und ist mir, obwohl ich den Film nicht so oft gesehen habe, wirklich im Ohr geblieben.
Also dieses den, so geht das los, ne?
Also, ich mag den auch. Also, ich bin auch nicht der allergrößte Craig-Fan, aber was du vorhin gesagt hast, diese rohe Gewalt, dieses Wuchtige, ich glaube, da gibt es doch am Anfang auch diese Szene auf der Toilette im Flughafen oder wo das ist, wo diese Fliesen da zu Bruch gehen und die sich da ja wirklich fast totkloppen in diesem beengten WC-Raum. Fand ich schon auch geil. Und das passt natürlich auch zu diesem bulligen, maskulinen, massigen Auftritt von Craig. Also ist ein sehr, sehr guter Einstand. Guter Pick, finde ich auch.
Ja, muss ich auch sagen. Also ich bin ja so ein Purist und ich bin ja aus Gründen nie mit Craig warm geworden. Ich komme schon mit einem blonden Bond nicht klar. Also hätte Craig sich die Haare dunkel gefärbt, hätte ich nicht so viele Probleme mit ihm. Aber Casino Royale hat wenig ganz klassisches Bond-Feeling. Aber ich habe Casino Royale das nie übel genommen, weil ich immer gedacht habe, okay, hey, sie machen hier was Neues, sie fangen nochmal von vorne an. Also es gab ja nie ein von vorne anfangen. Bond ist ja einfach gestartet. Bond war einfach da, er war bereits etabliert, er war bereits Agent, es war alles da. Und hier haben sie seine Geschichte erzählt, wie er Agent, wie er den Doppel-Null-Status bekommen hat, sein erster Auftrag, er war noch sehr roh, er hat gesagt, sehe ich aus, als wenn es mich interessiert, er hat seinen Bond, James Bond, nicht gesagt. Habe ich dem Film überhaupt nicht übel genommen, auch dass sie die Gun-Barrel-Sequenz in das Intro gepackt haben, am Ende dieser Prügelei. Großartig, absolut großartig. Ich habe halt allen Filmen danach es übel genommen, dass sie das immer weitermachen. Das habe ich jedem Film übel genommen. Keine Gun-Barrel-Sequenz oder erst am Ende. Und nochmal, jetzt aber wirklich. Und dann haben wir wieder einen Film ohne Bond-Feeling. Und ich tue Daniel Craig damit auch unrecht, weil Daniel Craig ein großartiger Schauspieler ist. In den Knives Out-Filmen zum Beispiel liebe ich ihn.
Ja, ich glaube, ich hätte es am Ende ganz gut gefunden, wenn sie die Gun Barrel in seiner Ära immer mit in den Film eingebaut hätten. So wie es bei dieser Kloschlägerei, die übrigens in einem Cricketstadion stattfindet.
Ah, okay. Ich war am Flughafen, glaube ich, ne?
Es gibt eine rausgeschnittene, es gibt auch einen Flughafen im Film, aber es ist eine rausgeschnittene Szene gibt es, da beobachtet er den Typen in einem Cricketstadion. Aber haben sie einfach rausgenommen, damit es ein bisschen schneller funktioniert und man musste nicht wissen, dass es Cricket ist. Worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ach ja, genau, da dreht er sich auf dem Klo um und dann ist das ja sozusagen der Gunbarrel-Ersatz. Ne? Und dann gibt es ja diese Szene, die auch wahrscheinlich, soweit ich weiß, ich habe den Film noch nicht so richtig recherchiert, weil wir den noch nicht im Podcast durch hatten, bei einem Quantum Trost, da wo er an diesem Seil hängt und dann da hochschießt.
Ja.
Das wäre natürlich auch die perfekte Platzierung für eine Gunbarrel gewesen, ne?
Ja, stimmt, hast du recht. Wäre ungewöhnlich, so im Hängen. Aber ja, ey, hätten sie da was Neues etabliert, hätte ich vielleicht sogar gesagt, ja, okay. Aber die Gunbarrel bei Quantum Trost ans Ende zu packen, habe ich sogar noch gedacht, okay, jetzt aber. Der nächste Film wird dann richtig klassisch und sie fangen wieder nicht mit einem Gunbarrel an. Und ich meine, für mich ganz persönlich, die Gunbarrel-Sequenz kommt und ich bin sofort in Bond-Stimmung, sofort. Und das gehört für mich einfach dazu. Diese Kreise und dann wird der Kreis groß und dann latscht er da lang. Und das muss einfach sein. Also, weiß ich nicht. Ich möchte den nächsten Bond-Film, das bitte macht wieder Gunbarrels am Anfang. Bitte.
Ich denke, den Gefallen wird dir Amazon tun. Da, wo sie kein Risiko eingehen müssen, werden sie es, glaube ich, nicht tun. Das Ende ist natürlich auch so der absolute Hammer, ne? Wo er da dem Typen, Mr. White, das Knie wegschießt.
Ja.
Und dann fallen die Worte und dann, wer da nicht irgendwie einen Fistpump im Kino macht,
ja,
dem ist auch nicht mehr zu helfen. Das ist einfach so fucking cool.
Mhm. Bin ich total bei dir.
Ich habe die jetzt übrigens auch mal endlich in einem durchgesehen, Casino und Quantum, mal guckt, ob das irgendwie Quantum besser macht. Ich finde, es macht Quantum eher noch ein bisschen schlechter.
Ja.
Aber trotzdem finde ich die Idee nach wie vor ganz gut und ich bin auch kein Quantum-Hasser.
Nee, ich auch überhaupt nicht.
Als ich aus dem Kino gekommen bin, habe ich gedacht damals, oh, ich weiß nicht, ne? Ich weiß nicht, ob ich den so häufig gucke. Mittlerweile mag ich den irgendwie ganz gerne. Vielleicht auch, weil er irgendwie so ein bisschen skizzenhaft und rau ist, ne? Irgendwie hat das auch was, finde ich. Und ich finde die Idee nach wie vor geil, da sozusagen Nestle zum Bösewicht des Films zu machen, ne? Also es ist nicht Nestle, aber sind wir ehrlich, eigentlich ist Nestle der Bösewicht, ne? Irgendwie ist das schon cool.
Wobei man sagen muss, dass Dominic Green, ich weiß gerade nicht, wie der Schauspieler heißt.
Mathieu Almeric.
Ach, danke. Sehr gut. Auf dich ist Verlass. Also ich finde, Dominic Green ist einer der schwächsten Schurken der ganzen Reihe. Das ist, ich finde, der zieht den sehr runter. Also ich finde, Bond lebt auch von seinen Schurken. Ich finde, The Living Daylights ist eine Ausnahme. Ich bin da ein bisschen bei Tobi. Die Schurken sind ein bisschen schwächer, obwohl ich beim letzten Mal gucken auch die schon wieder sehr viel besser fand. Aber ein License to Kill ist auch so hoch in meiner Liste, weil Sanchez so ein fantastischer Schurke ist. Und ich finde, Dominic Green ist einfach, ich finde den einfach nur schwach. Also das ist, nee.
Darf ich etwas sagen, was deine Denke vielleicht ein bisschen ändert?
Ja, gerne.
Also ich kann das nachvollziehen, ja. Das wird auch nie der, oder für die meisten nie der beste Bond-Bösewicht sein. Aber ich behaupte mal, dass der in gewisser Weise prophetisch war. Der hat so neoliberale Arschlöcher wie Eric Trump und solche Sachen, hat er vorweggenommen. Ne? Mhm. Das ist so ein Pushover. Der ist ohne den Apparat hinter ihm eine komplette Wurst. Ne? Mhm. Und so wird er natürlich auch als Wurst in die Wüste geschickt. Aber der hat solche Machtopportunisten, wie wir sie heute erleben, schon meiner Meinung nach ein bisschen vorweggenommen.
Dann werde ich mir den bei Gelegenheit nochmal anschauen, versuche mir diesen Hinweis zu merken und mal gucken, vielleicht sehe ich den, wie gesagt, ich habe überhaupt nichts gegen den Film, aber dann sehe ich vielleicht Dominic Green ein bisschen anders.
Ja, Elvis habe ich mir selber noch nicht erklären können, also sein Handlanger. Was das sollte, eines Tages werde ich es hoffentlich verstehen. Noch ist der Tag nicht gekommen.
An den kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern.
So farblos.
Ja, der hat so einen Topfschnitt. Das ist das, was
ihn auszeichnet. Ja. Ich sehe gerade ein Foto von ihm. Ja, jetzt weiß ich wieder. Aber hey, der Film hat Gemma Arrington, ich weiß nicht genau, wie sie ausgesprochen wird, Strawberry Fields, schrecklicher Name, aber das ist so eine schöne Frau und ja, die finde ich großartig. Also besser als die Olga.
Ja, dann schließe ich vielleicht noch mit meinen Gedanken zum Titelsong. Also ich finde Chris Cornell großartig. Erstmal so auch als Typ irgendwie und Soundgarden habe ich geliebt. Generell Grunge irgendwie schon so meine Musik. Das ist einer der wenigen Musiker, denen ich nach dem Tod irgendwie hinterher traue. Ich meine, ich kenne diese ganzen prominenten Leute nicht, ne? Aber um Chris Cornell und David Bowie tut es mir irgendwie leid. Und manchmal muss ich an die denken, obwohl die jetzt mittlerweile schon so lange nicht mehr unter uns sind. Die Lyrics zu dem Song, fantastisch. Da merkst du, Chris Cornell hat es auch verstanden, ne? Der Text ist einfach gigantisch, finde ich, von dem Song. Ansonsten ist es ein anderer Geschmack, ja, aber passt der super zu Daniel Craig? Würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Casino Royale hat die große Diva nicht verdient, sag ich mal. Ne? Der muss genauso sein, der Song.
Ja, finde ich auch. Hast du total recht. Tobi, deinen yes. Nummer 2 würde ich doch jetzt mal sagen. Und ich hoffe, wir doppeln uns nicht schon wieder, weil irgendwann wird es ja lächerlich.
Nein, also ich glaube, in dem Fall brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ich habe vorhin schon so ein paar Hinweise fallen lassen. Vielleicht ist jemand schon drauf gekommen. Wir machen einen kleinen Sprung zurück, bleiben in den 80er Jahren und landen im Jahr 1981. Ah. Und da ist In tödlicher Mission erschienen. Und das ist mein Platz 2. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Roger Moore, so ein bisschen der Bond meiner Kindheit. Obwohl ich eigentlich in meiner Kindheit, wenn ich mich recht erinnere, hauptsächlich Der Mann mit dem goldenen Colt beziehungsweise auch Leben und Sterben lassen gesehen habe, häufig gesehen habe, weil die einfach entsprechend oft im Fernsehen liefen oder die irgendjemand auf Video hatte oder so. Ich erinnere mich da an die Videothek deines Vaters, Markus. Also die beiden Filme haben wir wirklich häufig geguckt und alles, was danach kam, also Der Spion, den ich liebte, In tödlicher Mission, Moonraker etc., die hatte ich viele Jahre gar nicht auf dem Schirm. Ich kann nicht mehr sagen, wann ich das zum ersten Mal gesehen habe, aber das muss dann schon eher so im jugendlichen Alter gewesen sein. Und der gefällt mir total gut, weil er genau so umgesetzt wurde, wie es geplant war, also wieder ein bisschen Erdung reinzubringen nach Moonraker, nach diesem bisschen albernen Weltraum-Sci-Fi-Spektakel im Star Wars-Fahrwasser, wollte man hier wieder so ein bisschen zurück auf den Boden der Tatsachen und schauen, dass man mit möglichst wenig Gadgets auskommt, und das gelingt dem Film ganz gut. Und jetzt habe ich vorhin gesagt, für mich muss es so einen gewissen Bond-Vibe geben. Das gilt natürlich nicht nur für den Soundtrack, sondern auch für den Rest des Films. Und wenn man so will, fehlen hier ja schon so ein paar Elemente, ne? Also die wilden Gadgets und die mega exotischen Schauplätze und die extrem charismatischen Bösewichte. All das hat der Film nicht so richtig, aber trotzdem ist es für mich Bond-Feeling pur. Und das liegt, weiß ich gar nicht genau, woran. Vielleicht an den kleinen Nuancen, die mir so gut gefallen. Also es gibt natürlich Schauplätze und es gibt auch tolle Schauplätze. Ich mag zum Beispiel diesen wunderbaren Kontrast vom winterlichen Cortina hin nach Griechenland oder diese Sprünge, die es da gibt. Also, dass man hier irgendwie am Mittelmeer und in den Alpen unterwegs ist. Das schafft auch so eine tolle Atmosphäre einfach, ne? Wenn man dann irgendwie aus der Kälte in die Wärme kommt. Das mag ich irgendwie. Ich mag auch den Henchman, der für mich auch tatsächlich ein bisschen charismatischer noch ist als die Bösewichter selber, den Emil Leopold Lock, den Kriminellen aus der Brüsseler Unterwelt, wie er da ja
hieß im Mad Magazine übrigens Eumel Bocke.
Ah, okay. In welchem Zusammenhang?
Einfach, da gab es die Feuerheiß Only Verarsche im Mad Magazine.
Ah, okay.
Magazine. Dann wurde die Namen natürlich von Herbert Feuerstein oder wer es immer war, okay, übersetzt, und er hieß Eumel Bocke. Und deswegen, der heißt für mich, also ich muss immer überlegen, wie heißt der eigentlich wirklich? Für mich heißt der erst in erster Linie Eumel Bocke.
Okay. Ja, geil. Ich hoffe für mich jetzt nicht für alle Zeiten.
Tobi, Erich Kriegler ist doch viel besser.
Genau, und dann gibt's ja diese anderen wunderbaren Charaktere, ne? Erich Kriegler.
Erik, nach dem Essen nehmen wir einen Drink.
Da sind wir schon gleich bei Bibi, dem zweiten Charakter. Ja. Auch super. Onkel Ari denkt, ich sei noch Jungfrau.
Ja, ich dachte Löwe.
Ja, also wirklich ganz, ganz großartig. Ich mag auch diesen frühen 80er-Vibe, den ich vorhin schon mal in der Musik erkannt hatte. Der zeigt sich ja hier auch in total vielen Facetten, unter anderem auch in der Mode, aber auch in den Autos und in dem ganzen Surrounding. Also für mich ein ganz, ganz toller Bond-Film. Wie gesagt, die Schurken so ein bisschen schwach. Onkel Ari, Christatos, also da gibt es sicherlich stärkere, schillerndere Figuren, aber trotzdem irgendwie okay, so im Gesamtpaket. Es gibt ja zwei Henchmen, ne, mit Erik noch im Doppelpack. Und auch hier das Brutale von Bond, was hier so rauskommt, auch super, ne, nach diesem bisschen überladenen Klamauk der vorigen Jahre. Ich erinnere da an die Szene, wo er den Lock im Auto einfach in den Abgrund tritt und ihn damit kaltblütig umbringt. Und das Ganze dann noch mit so einem, na, er war schon vorher sehr runtergekommen, irgendwie quittiert. Das ist schon sehr, sehr geil und sehr böse. Also für mich ein toller, geerdeter Bond, der zeigt, dass man gar nicht so viel braucht, zumindest bei mir, um ja so einen echten Bond-Vibe zu erzeugen. Plus den tollen Soundtrack natürlich.
Wenn Roger Moore hart spielt, dann ist das aber auch, vielleicht weil der Kontrast so gut ist, schon irgendwie geil, ne? Als er auch den Waffenhändler, der Mann mit dem goldenen Colt, mit seinem eigenen Gewehr bedroht. Das ist schon irgendwie gut. Ist kein Bond-Film, aber es gibt auf YouTube einen Menschen, der macht aus anderen Filmschnipseln aus Roger Moore-Filmen und mit ein bisschen KI macht er so Bond-Hörspiele. Und er hat auch eine meiner Lieblings-Roger Moore-Szenen überhaupt aus Die Wildgänse kommen benutzt, wo er den Typen das Kokain fressen lässt. Also wenn Roger Moore hart spielt, es funktioniert ja überraschend, ne?
Ja.
Es ist immer die Unterstellung, er kann das gar nicht, aber die halte ich für falsch.
Nee, er kann das auf jeden Fall. Der war ja kein Fan davon, ne? Der wollte das ja als Person nicht gerne. Also Roger Moore war ja kein großer Fan von Gewalt. Er hat den Charakter Bond halt ein bisschen anders ausgelegt, was tendenziell ja total okay ist. Aber wenn er das dann mal macht, und das hat ja ein Pierce Brosnan auch in Teilen gemacht, der war ja auch sehr albern, aber der hat immer wieder seine Momente gehabt, wo er wirklich eiskalt war. Und Moore hat das nicht ganz so oft. Und wenn er das hat, dann ist es sehr effektiv. Absolut, ich sehe das genauso.
Und gerade was du gesagt hast, Kai, dieser Kontrast, der macht das dann so interessant. Man kennt ihn ja, wenn nicht aus Bond-Filmen, unter anderem dann von Simon Templar oder Die Zwei oder sowas, gerade hier in der deutschen Synchro, unfassbar witzig. Und wenn du dann so einen Bond in, ich glaube, es ist Der Mann mit dem goldenen Colt, siehst, wo er am Anfang, ne, das ist ja auch zu Recht kontrovers diskutierte Szene, wo er die Frau schlägt. Ist das nicht
Mood Adams
am Anfang?
Das ist nicht am Anfang. Nee, das ist nicht am Anfang.
Anfang. Nee, stimmt, das ist nicht am Anfang. Hast du recht. Aber trotzdem, er schlägt eine Frau so, ne? Das passt ja nun so überhaupt nicht zu dem Roger Moore, den man kennt. Ist jetzt in dem Fall leider total daneben gegangen und aus heutiger Sicht völlig indiskutabel. Aber da gibt es sicherlich noch ganz andere Szenen, wo ja er unter Beweis stellt, dass er durchaus auch ja ein harter Typ sein kann. Gerade in den älteren Filmen. Das wird dann zum Ende hin, ne, wenn ich so an Octopussy denke, du gehörst in den Tank und solche Sachen. Naja, da wird es dann auch immer schon ein bisschen klamaukiger. Und vielleicht hätte man da schon so ein bisschen gegensteuern können. Da gefällt er mir in den ersten Filmen tatsächlich deutlich besser.
Aber selbst in Moonraker, ne, wie der den an Gift verreckenden Drax durch die Luftschleuse führt, als wollte er ihn nur zu Tisch bitten. Ja, das ist eigentlich schon ziemlich fies.
Auch Karl Stromberg-Exekution.
Ne? Und den Typen, das ist doch auch in, nee, das ist in der Spion, nämlich Liebte, der Typ auf dem Dach, der sich an seiner Krawatte festhält, dieser Pummelige mit, stimmt, der, mit der Glatze. Übrigens keine gute Kampfszene. Also Moore und Kampfszenen, also Faustkampfszenen ist nur so lala, aber wie der Typ auf dem Dach steht, so nach hinten gebeugt und runterfallen würde und sich an Moores Krawatte festhält. Und als er ihm dann gesagt hat, was er wissen will, dann schlägt Moore einfach seine Hand weg und lässt ihn da halt runterfallen. Das ist halt auch kalt, ne? Und das funktioniert durchaus auch. Definitiv.
Auf jeden Fall, ja.
Ich finde übrigens For Your Eyes Only auch ganz großartig. Den habe ich in meiner Liste der besten Bond-Filme auf Platz 6 übrigens. Ich mag den auch total gerne. Was ich immer ein bisschen schade finde, ist, dass die Pre-Title-Sequenz unfassbar albern ist. Ich mag die überhaupt nicht. Also ich finde toll, wie er am Grab seiner Frau ist. Das ist richtig cool. Das ist ein ganz toller Callback. Und dann gibt's dieses, wir schmeißen Blofeld in den Schornstein rein. Das ist eine ganz schreckliche Szene. Ich finde es, das wird dem Film auch nicht gerecht, weil der restliche Film halt geerdet ist und eine coole Spionagegeschichte hat. Also Bond-Filme sind ja selten richtige Spionagegeschichten, da gibt's ja nur wenige und das ist einer, der eine richtige Spionagegeschichte ist und das wird dem nicht gerecht. Und ich muss auch sagen, dass ich das Ende mit Maggie Thatcher und dem Papagei auch ziemlich schrecklich finde. Als Kind fand ich das noch ganz witzig, aber jetzt als Erwachsener gucke ich mir das an und denke, Alter, wer hat das abgesegnet? Wer hat da gesagt, ja, super lustig, gib mir einen Kuss, gib mir einen Kuss. Oh, Mr. Bond. Oh, nee, ey, bitte. Das muss doch echt nicht sein. Die anderen Gags mit Bibi und so finde ich super, auch wenn man natürlich sagen muss, Bond sagt zu Bibi, nee, du bist mir zu jung, aber eine Carol Bouquet ist genau ein Jahr älter als Lynn Holly Johnson, also die Schauspielerin von Melina. Also Carol Bouquet ist ein Jahr älter als Bibis Schauspielerin. Da, da hat der Herr ganz merkwürdige Anwandlungen in dem Moment, aber okay, sind halt Rollen, ne?
Genau, es sind Rollen. Also die mögen im wahren Leben nicht so weit auseinander sein, aber in ihrer Wirkung der Charaktere im Film würde ich schon sagen, dass da ein gewisser Altersunterschied zu sehen ist.
Apropos noch Altersunterschied, finde ich auch noch richtig geil. Bibi sagt ja am Ende, als sie in diesem Kloster sind und sich da verstecken, da sagt sie ja zu, wie heißt er denn, Julian Glovers Charakter, Onkel Ari.
Christatos?
Ja, sagt sie, ja, ich weiß, was du von mir willst, aber du bist mir zu alt. Sie hat sich ja vorher aber die ganze Zeit an Roger Moore rangeschmissen und Julian Glover ist 8 Jahre jünger als Roger Moore. Also das muss man auch nochmal. Ich weiß, Rollen und so, ne? Ich finde es aber trotzdem witzig.
Wusstet ihr, dass Julian Glover kurz vorher in Star Wars mitgespielt hat?
Ja, General Peart.
Wie es
mit V, ja. Ja, der hat den Angriff auf Rot geleitet. In dem genau. AT-AT. Und er war der Bösewicht in Indiana Jones 3.
Stimmt, ja, richtig. Auch legendär übrigens die Szene mit Q und dem Identigraphen.
Eine Nase Q, keine Banane.
Ja, auch sehr, sehr schön. Ja, Kai, du als ausgemachter Bond-Profi hier in unserer Mitte, was sagst du denn?
Ja, ich find den Affen geil.
Geil.
Das ist einfach eine coole Melange, ne? Auch zusammen wieder mit diesem Soundtrack, der schon irgendwie auch ein bisschen nasty ist, ne, muss man sagen. Also, das ist der sexfilmigste Soundtrack, den das Bond-Franchise hat. Aber
vielleicht sind das diese Synthes, die ich vorhin meinte.
Vielleicht. Aber ihr Runaway, ne, bei der Skiverfolgungsjagd, ey, was ein Track.
Stimmt.
Wer da nicht die 100 Meter in 8 Sekunden läuft, weiß ich auch nicht.
Ja.
Ich sag heute die ganze Zeit, wer da nicht.
Ja,
aber,
stimmt, ist mir auch aufgefallen. Aber stimmt, du hast recht, dieses, auch wie er da von der Skischanze springt, das ist auch sehr, das hat doch diesen, ich weiß nicht, wie das heißt, Philippe müsste da sein, das ist unser Dr. Music, der kennt sich total gut mit Musik aus, aber da gibt's doch diesen Bring, 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 irgendwie so einen merkwürdigen Verlauf, ne, so ein
Ding, 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 ja, so eine Treppe.
Schon sehr, sehr geil, ja, hast du recht.
Und im Podcast nenne ich den Film auch gerne die Bond-Olympiade, weil da ist alles drin, was man lieben gelernt hat. Ne? Da wird getaucht, da gibt es eine Skisequenz. Also da ist schon irgendwie alles dabei, was Bond großartig gemacht hat. Und ich will, mir egal, ob es im nächsten Film ist oder im übernächsten, aber da muss man wieder tauchen und ich will mal wieder einen Haifisch sehen. Das ist einfach
geil.
Zu lange her.
Ja. Da bin ich dabei. Wenn es eine Petition gibt, pro Haie in Bond-Filmen, ich bin dabei.
Ja, ich auch.
Ja, stimmt. Die Szene hatte ich jetzt gerade gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ja, wie sie da durchs Korallenriff gezogen werden. Ja, ganz, ganz großartig. Auch so dieser Twist am Anfang, ne, mit Milos Columbo und Christatos, dass man erst den einen für den Bösewicht hält und dann den anderen. Das fand ich schon sehr cool. Und ne, der Columbo, auch ein super Charakter übrigens, der da mit seinen Pistazien die ganze Zeit am Futtern ist und einfach so ein Kumpeltyp ist. Sehr, sehr geil. Und apropos Kumpeltyp, mir fällt gerade noch Luigi ein, sein italienischer Kollege, der leider so ein bisschen Fallobst ist. Auch sehr, sehr schön, wie die beiden da so in der kurzen Zeit, die sie da zusammen haben, miteinander agieren und der leider auch keinen Glühwein von Onkel Ari angeboten bekommt, glaube ich, im Eisstadion.
Ja, und auch nicht die Hand übrigens, ne? Also bei Bond verabschiedet er sich und also, ja, er ist halt nur der
NPC, würde man sagen. Ja.
Auch so ein kleines Stück John Glenn-Magie, der kann mich halt auch echt gut einfach verarschen. Das kann der, ne? Diese Szene, wo er dann bei Columbo zum ersten Mal auf dem Schiff ist. Das ist ja im Studio gedreht, ganz klar, ne? Aber die Kamera wackelt immer so hin und her, als es auf dem Schiff ist. Und es ist mir erst beim 30. Mal oder so aufgefallen, dass der mich verarscht hat, dass sie gar nicht auf dem Schiff sind, ne? Also irgendwie hat John Glenn es raus, mich so mit so Tricks hinters Licht zu führen. Selbst wenn ich weiß, wie es gemacht ist, dass es funktioniert, ne? Dass die nicht wirklich bei Living Daylights vom Transportflugzeug aus der Klappe gehangen haben, tausende Meter über dem Erdboden, sondern über einem Modell. oder dass diese Brücke, die gesprengt wird, dass das auch nur ein Vordergrundmodell war, das im Vordergrund stand. Trotzdem, ich kann mir diese Magie nicht weggucken. Es ist ja manchmal so, dass man da so ein Making-of sieht oder sowas und dann weiß man, wie die Wurst gemacht wird und es verhagelt es einem auch so ein bisschen. Bei John Glenn ist das irgendwie nie der Fall. Bei Skyfall zum Beispiel, da gibt es im Making-of diese Szene, wo sie ganz stolz sind auf dieses Set, wo diese U-Bahn dann in den Katakomben reincrasht. Fand ich es auch nie so gut aus, ehrlich gesagt. Ne? Also das ist nicht meine Lieblingsszene bei Skyfall. Und seit ich das Making-of gesehen habe, finde ich die irgendwie nur noch schwächer. Aber ja, John Glenn kann mir kein Making-of kaputt machen, komischerweise.
Cool.
Ja gut, dann ich wäre somit erstmal durch mit meinem Platz 2.
Dann bin ich wieder dran, ne?
Genau, Markus, wie sieht's bei dir aus? Platz 2.
Ja, mein Platz 2 ist für mich ein ganz, ganz besonderer Bond-Film. Das ist der 17. Bond-Film gewesen. 1995 ist es gewesen. Ah. Und natürlich ist es GoldenEye. Pierce Brosnans Einstand in die Reihe. Ich habe heute noch recherchiert, ich habe das im Kopf noch gehabt, der ist am 28. Dezember 1995 in die deutschen Kinos gekommen. Ich wusste noch, dass es kalt war, dass es Winter gewesen ist, aber das wusste ich nicht mehr. Aber was ich noch gewusst habe, der Film ist in meiner Erinnerung im Anzeiger Hochhaus bei uns in Hannover um 0.07 Uhr offiziell gestartet. Es gab also so eine Nachtpremiere. 0.07 Uhr,
Das haben sie bei uns auch gemacht. Das war Pflichtprogramm.
Und das war das erste Mal, dass ich es mitbekommen habe. Und wir waren damit dabei, Ersun und Elmar, also zwei Freunde von mir. Tobi, du kennst die ja auch. Und wir sind so ganz blauäugig zu diesem Kino gegangen. Also irgendwann um 10 oder so abends und wollten halt Karten kaufen. Und die haben dann gesagt, ja, das ist ausverkauft. Ja, okay, dann wohl nicht. So, das waren so Zeiten, ich wusste das einfach nicht. Ne? 95, Ende 95, da war ich 17, ich hatte keine Ahnung, es gab kein Internet. Ja, bist halt zum Kino gegangen, dass man sich die irgendwie vorher hätte besorgen müssen. Ich wusste es einfach nicht. Und ich habe den dann später natürlich im Kino gesehen. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich mit meinem Kumpel Elmar, das weiß ich ganz genau, im Kino gewesen bin und wir saßen relativ weit vorne. Und da gibt es ja diese Szene, wo Bond und Alec Trevelyan, 006 ist es, die stehen sich auf diesem Friedhof für russische Monumente gegenüber. Und wir saßen, wie gesagt, relativ weit vorne und da habe ich das erste Mal Widescreen im Kino so richtig wahrgenommen. Mega große Leinwand. Die beiden stehen am Ende der Leinwand jeweils und Alec Trevelyan spricht gerade. Und ich gucke die ganze Zeit darüber und auf einmal sagt er, oh, ich bitte dich, James. Und ich gucke auf die andere Seite, nach rechts, und dann steht Bond und hat seine Waffe hochgenommen. Und ich habe es nicht gesehen, weil die Leinwand so groß war und ich so nah dran gesessen habe. Ich habe mir dann später nochmal von einem besseren Sitzplatz angeguckt. Das war einer der früheren Filme, nicht der erste, aber einer der früheren Filme, den ich zweimal im Kino gesehen habe, weil ich den so toll fand. Und auch hier haben wir wie bei meinem dritten Platz ein erstes Mal für einen Bond-Darsteller, Pierce Brosnan, der auch eine ganz tolle Einführung hat. Erstmal dieser Bungee-Jump von diesem Staudamm, ein echter Stunt, muss man immer wieder sagen. Wird im Film natürlich ein bisschen getrickst, ne? Aber egal. Aber auch wie, also man sieht ihn nicht richtig und dann ist er in diesem Giftgaswerk und auch da sieht man ja aus der POV, wie er in so eine Klo-Kabine runterguckt, wo einer gerade am, naja, Kacken ist, ne, und eine russische Zeitung liest. Und dann sieht man das aus der Sicht von diesem Typen und man sieht nur die Zeitung und dann nimmt er die Zeitung so beiseite und Pierce Brosnan hängt halt auf dem Kopf und sagt, Entschuldigung, ich habe vergessen anzuklopfen. Und dann haut er ihn einfach mal K.O. Ja, ist ein bisschen alberner als bei Timothy Dalton und auch nicht so cool wie bei Timothy Dalton, aber trotzdem eine coole Einführung für diesen Charakter. Die haben sich definitiv Gedanken gemacht, wie führen wir das ein? Und ich finde, dass GoldenEye eine der besten Pre-Title-Sequenzen der ganzen Reihe hat. Ich finde das absolut großartig. Es spielt noch in den 80ern. Es hat noch dieses Feeling. Ich finde auch immer, dass GoldenEye der letzte Film ist, auch wenn er von 95 ist, der irgendwie noch dieses klassische Bond-Feeling hat. Alles, was danach kommt, fühlt sich viel moderner an. Und ich finde, der könnte noch aus dieser Ära stammen von den späten Moores und von den Dalton-Filmen. ich habe total den Softspot für den. Der hat mit Alec Trevelyan, Sean Bean, einen coolen Schurken, nicht den besten der Reihe, aber einen coolen Schurken. Aber der hat mit Femke Jansen als Xenia Onatopp.
Ohne Top?
Ja, richtig. Onatopp. Eine der besten Henchwomen der ganzen Reihe. Also ich nehme auch die Männer damit rein. Ne? Also die ist so gut. Ich finde die so fantastisch. Gottfried John als Oromov ist toll. Mhm. Alan Cumming als Boris Grischenko. Ich bin unbesiegbar. Auch ganz, ganz geil. Ich liebe die Bösewichte in dem Film. Und Isabella Skorupko als Bondgirl Natalia Semyonova. Die ist auch gut. Die hat auch Chemie mit Pierce Brosnan. Aber das, was ich bei Der Hauch des Todes gelobt habe, nämlich, dass ich denen abgenommen habe, dass die sich ineinander verlieben. Das ist so mein einer Schwachpunkt dieses Films. Das kommt bei den beiden so plötzlich. Vielleicht haben sie Szenen rausgeschnitten, weiß ich nicht genau. Vielleicht weiß keiner mehr, der ist ja total drin im Thema, also im Thema Bond allgemein.
Nee, das ist schon so einfach, ja. Da hast du jetzt nichts groß verpasst. Es gibt natürlich das Buch zum Film. Mhm. Das hat ein bisschen mehr Infos. Das habe ich aber auch nur... Die haben 6 Stunden über den Film gepodcastet, mindestens. Ne? Also irgendwie 3 Folgen, 2 Stunden. Wenn ich das Buch auch noch gelesen hätte, dann wäre es wirklich ausgeufert. Aber gerade der Anfang ist zum Beispiel anders. Im Film ist er sofort auf dem Staudamm, im Buch muss der erst dahin. Ne? Also gibt es diese kleinen Unterschiede. Da wird das natürlich ein bisschen weiter ausgeführt werden. Ansonsten ist die Isabella völlig in Ordnung, würde ich sagen. Da gibt es eigentlich nichts zu meckern, ne?
Nee, als Bondwoman finde ich die auch super. Ich finde die schauspielerisch toll. Die sieht fantastisch aus. Das ist eine wunderschöne Frau. Die ist toll. Ich mag auch ihre Rolle, ne, als Computerprogrammiererin. Die ist super, wie sie in Moskau da in diesen IBM-Store geht. Nee, St. Petersburg wird das sein, ne? Mhm. Wie sie in diesen IBM-Store geht. Und ich liebe das in alten Filmen, wenn Hightech runtergerasselt wird und aus heutiger Sicht denkst du dann, 250 Megabyte Festplatten, wow, irre. Mhm. 14-4er Modem, geil. Ne, das ist aus heutiger Sicht immer so niedlich, aber nee, ich finde die super. Ich finde auch, dass die Chemie haben, wie gesagt, nur diese Love Story zwischen den beiden, das ist mir zu plötzlich und das nehme ich den beiden nicht so hundertprozentig ab, dass sie sich ineinander verlieben. Ansonsten finde ich, ist der Film flawless, außer dieses eine Jacket, was Pierce Brosnan anhat mit den goldenen Knöpfen, als er nach dem Tigerhelikopter gucken will. Das sieht schrecklich aus, aber na gut, das sind halt die 90er, modisch auch nicht die allerbeste Zeit. Aber ansonsten lasse ich nichts auf diesen Film kommen. Ich liebe GoldenEye, sonst wäre er auch nicht mein 2. Platz.
Du hast den Soundtrack gar nicht erwähnt.
Ja, Tina Turner natürlich, Bono und The Edge haben den Song geschrieben. Auch für mich einer der besten Songs der ganzen Reihe, Tina Turner, über jeden Zweifel erhaben. Und Eric Serra als Komponist. Ich finde den Soundtrack nicht kacke. Ich weiß, dass viele den ganz kacke finden. Aber der wirkt halt eher, als wenn er seinen Soundtrack aus Leon der Profi einfach weitergedacht hätte. So, das ist nicht sehr bondig. Also die Kritik kann ich verstehen, aber ich habe nichts gegen den Soundtrack.
Ja, der ist komisch, aber er hat ja irgendwie auch eine Ära geprägt. Ne? Das N64-Spiel klingt ja auch so ähnlich, so blechern, metallern. Ne? Mhm. Das ist irgendwie schon ein Bond-Sound, der mit der Ära verbunden ist. Und dafür schätze ich ihn vielleicht. Ich muss aber auch sagen, dass das der eine Soundtrack ist, den ich, oder es gibt 2 Soundtracks, würde ich sagen, von den offiziellen Bond-Filmen, Sag niemals nie und Casino Royale 67, jetzt mal ausgeklammert. Mhm. Da gibt es 2, die ich eigentlich nie höre. Und da ist GoldenEye dabei. Für den Film funktioniert der. Mhm. So pur zum Musikgenuss, da habe ich anderes vor.
Ja, kann ich total verstehen.
Welches ist jetzt weiter?
No Time to Die. Ich finde Hans Zimmer scheiße. Das ist wahrscheinlich auch kontrovers.
Nein, bei mir nicht. Ich finde den auch kacke. Der war früher mal gut, aber mittlerweile kann ich den auch nicht mehr leiden.
Ja, es ist ja nicht mal Hans Zimmer. Ne? Der sagt irgendeinem seiner Lakaien, mach da mal was. Und dann war das Ding ja irgendwie auch in 6 Wochen wegen Zeitdruck fertig.
Genau darum mag ich den nicht.
Ja, aber manchmal geht's ja auch. Also manchmal ist die erste Idee und der schnelle Strich ja das Gute. Ne? Aber das war nix, meiner Meinung nach. Rührselig auch.
Ja, ich kann das unterschreiben, Markus, was du vorhin gesagt hast, dass man noch so ein bisschen die 80er da so nachhallen hört, finde ich auch, oder dass man das noch merkt. Das ging mir auch so, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, dass ich dachte, ja wow, das ist irgendwie wirklich Bond, weil es war ja schon viel Zeit vergangen seit dem letzten und man war jetzt auch nicht mehr so gehypt vielleicht. Und
doch.
Vielleicht auch so das Alter, also ich war da ja dann so 16 ungefähr. da hatte ich auch nicht mehr so den Zugang oder die Verbindung zu Bond, aber war natürlich interessiert, wie jetzt so ein moderner Bond aussehen würde. Und da man ja in den 80ern, also mit Timothy Dalton schon, oder hatte ich ja vorhin gesagt, da war ich ja schon so ein bisschen ja überrascht, milde gesagt, dass der so anders sich anfühlt als die alten Bonds aus meiner Kindheit. Und gleiche Befürchtungen hatte ich dann auch bei GoldenEye. Aber die haben sich nicht bestätigt, denn alles, was man dort zu sehen bekam, hatte noch diesen geilen, ja, diesen geilen 80er-Staub irgendwie. Und das mag natürlich auch an diesem, ja, in diesem wunderbaren Kalte Kriegsszenario liegen, das dann noch so mit reinspielt. Die bösen Russen, mache ich jetzt mal in Anführungszeichen, die man aus Bond-Filmen gewohnt ist und die es dann ja später auch so nicht mehr geben würde. Aber also russische Uniformen zu sehen, den Soundtrack, die Bläser, Pierce Brosnan als Gentleman im Anzug. Also ich bringe jetzt die Reihenfolge der Szenen so ein bisschen durcheinander. Aber alle Elemente, die es so gab, waren für mich schon sehr bondig und sehr stimmig. Fand ich sehr, sehr gut. Hat mich direkt abgeholt. Ich fand auch diese kleinen Spitzen, diese Einflüsse, die es dann aber schon so gab, die mega 90er sind, diese Computerthematik, also der Hacker, dieses Bild, dieses Klischee, das Abziehbild von so einem Hacker, der muss natürlich ein bisschen verrückt sein und irgend so ein Signature-Move haben mit seinem Kugelschreiber und irgendwie verrückt aussehen und auch ein bisschen durchgedreht acten irgendwie. Das passt natürlich total gut da rein und auch, was du eben gesagt hast, mit der Bestellung der Computerteile, die dann mal eben so da runtergerattert wird. Das ist dann wieder sehr 90er, Windows 95 und so, ne? War ja genau die Zeitmarke so. Also das ist ein schöner Mix, finde ich. Ich konnte mit Pierce Brosnan als Bond, im Gegensatz zu dir, Markus, nie so ganz viel anfangen. Ich fand, das war kein schlechter Bond, aber irgendwie, weiß ich nicht. Ich weiß, kann gar nicht so richtig sagen, was mich an dem nicht so abgeholt hat. Ich mochte die Frisur nicht so richtig. Der hatte mir immer zu viel Haare. Das war mir alles zu hoch und zu viel in der vertikalen.
War ja in den späteren Filmen nicht mehr so. Ja, also stimmt. Da hat er kürzere Haare gehabt. Und ich fand das eigentlich immer ziemlich geil. Ich mag seine Frise in GoldenEye total gerne.
Ja, ich fand die irgendwie so ein bisschen zu pompös, zu gestylt. Aber ja, mag sein, dass die Frisur besser wird. Die Filme werden es nicht, die Frisur vielleicht schon.
Brosnan ist aber auch ein unverschämt gut aussehender Mensch, ja, auch heute noch im Alter. Also ich möchte mit über 70 auch noch so gut aussehen wie er. Also das ist eine Frechheit, wie gut dieser Mann aussieht.
Ja, das ist richtig. Ja, und natürlich Senior Honor Top, legendär. Also die Szene, wie sie da den Captain.
Den Admiral.
Ja, den Admiral, genau. Da tötet mit ihren Schenkeln und auch gegen Bond natürlich mit der gleichen Technik da kämpft in der Sauna, glaube ich, ne?
Ja, ja, in diesem türkischen Bad mit der Sauna. Ja, das ist eine richtig gute Szene. Nein, nein, nein. Schluss mit dem Vorspiel. Ja, das ist,
Also sehr, sehr schön, ne? Der Boris, der hat mich auch nicht so abgeholt. Ich finde den und fand den und finde den auch aus heutiger Sicht immer so ein bisschen, mir ist das zu Abziehbild von so einem Hacker irgendwie. Fand ich damals schon so ein bisschen peinlich, aber.
Er kann ja fast nicht das Abziehbild sein. Das ist ja einer der ersten großen Hacker auf der Leinwand überhaupt. Es hat vorher gar nicht so viele gegeben.
Ja, na, vielleicht guck, ist Tobi, dann. Guck.
Am Anfang waren es meistens so Kinder, ne? Die schon einen Computer hatten. Wargames etc., ne?
Stimmt, ja.
Am Anfang waren es die Kinder. Es gab bis dahin nur eine Frau, die mir jetzt einfallen würde in einem frühen Seagal-Film. Ich weiß jetzt nicht, ob es Nico war oder Hard to Kill. Da braucht er auch mal Hilfe von einer Computerexpertin. Und dann ist das, ja, das ist das vielleicht das Klischee, sie muss Asiatin sein. Da besucht er sie auf so einer Computermesse und dann liest sie irgendeine Diskette oder sowas für ihn aus. Aber Boris Grischenko hat den Stereotyp entscheidend geprägt, möchte ich sagen. Ja, also die anderen sind die Stereotypen. Er hat es eigentlich das erste Mal so gemacht, wie der Stereotyp dann wurde.
Es gibt noch den Film Hackers, wenn du den kennst.
Oh ja, 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 der ist ein besonderer Freund von mir, der Film, ja.
Auch von 95, also das passt schon sehr gut in die Zeit.
Vielleicht ist es auch die Verzerrung im Rückblick, die das Bild vielleicht so ein bisschen geprägt hat. Also aus heutiger Sicht ist es für mich halt ein Abziehbild, wenn man den Charakter jetzt schon häufiger gesehen hat. Und mag sein, dass damals das gar nicht meine eigentliche Wahrnehmung gewesen ist. Kann sein, dass sich das einfach verändert hat.
Übrigens, auch da bin ich relativ aktuell, den habe ich zuletzt am 11. Oktober 25 gesehen, also ist noch kein Jahr her. Da habe ich das nochmal bestätigt, dass ich diesen Film sehr, sehr liebe. Und übrigens, ganz vergessen, Robbie Coltrane, ne, als Valentin Zukowski, großartiger Antagonist, Freund irgendwie, also so eine Mischung, ne, hilft ihm ja auch. Und Minnie Driver in einer Mikro-Nebenrolle, die seine Freundin spielt, im Hintergrund völlig schief Stand By Your Man singt. Ich liebe diese Szene. wie Bond zu ihm sagt, man lernt die Lady singen. Das ist Irina, sie ist meine Geliebte. Die ist schon ganz gut. Ja. Irgendwie, ich weiß nicht mehr, in dem Fall nicht mehr genau, was Bond dann sagt, aber er schwenkt halt sofort um. Brosnan ist richtig gut als Bond, schon im ersten richtig gut. Ich finde es ein bisschen schade, das haben sie bei Craig dann ja später gemacht. Es gibt diese Szene zwischen ihm und Isabella Skorupko am Strand, wo sie ihm vorwirft, kalt zu sein und ob das was bringen würde, so kalt zu sein. Und er sagt dann zu ihr, so überlebe ich. Das ist so ein Hint in die Richtung, wie es bei Craig später sein würde. Und ich finde es ein bisschen schade, dass sie das nicht bei Brosnan ein bisschen weiter ausgebaut haben. Brosnan wollte das übrigens immer. Brosnan wollte immer ein bisschen düsterer sein, aber die Produzenten wollten das zum damaligen Zeitpunkt leider nicht.
Ja, sie haben es immer auf einen Moment pro Film beschränkt, ne? Bei Tomorrow Never Dies gibt's das auch schon so, wo
mit dem Kaufmann, ne?
Paris Carver ihm dann sagt, so, ne, did I come too close to comfort? Und er gibt zu, ja, ne? Ich konnte dich nicht näher ranlassen. Und der Kaufmann erschießt natürlich auch brutal, ne?
Das ist eine ganz großartige Szene. Jeder, der immer sagt, Brosnan ist nur ein Dressman und total weich und so, dem sage ich, guck dir diese Szene an, der Mann ist nicht weich, der ist eiskalt. In den richtigen Momenten ist er eiskalt.
Ja, als er Elektra King umschießt, ne?
Also. Ja, ich habe im Kino, tut mir leid, ist politisch sicherlich nicht korrekt, aber ich fand es so gut, dass er sie nicht verschont hat, weil sie eine Frau ist. Ich habe damals gedacht, politisch korrekt, gab's damals noch nicht so, aber trotzdem, das ist eine Frau, die bringt der nicht um, das macht der nicht. Und ich fand es so gut, dass er es gemacht hat. Und wie er sie danach noch in den Arm genommen hat und du gemerkt hast, das ist ihm richtig schwer gefallen, weil Elektra King, ich glaube, die hat er geliebt.
Ja, schon. Da würde ich jetzt sagen, weiß ich nicht, ob ich die Chemie zwischen den beiden so ihnen abgekauft habe. Aber gut, The World Is Not Enough ist sowieso irgend so ein, das ist für mich irgendwie ein schwieriger Bond-Film, weil der sollte meiner Meinung nach viel besser sein, als er dann am Ende ist. Die Zutaten sind alle sehr gut, aber der kommt nicht so 100% für mich zusammen.
Oh, okay. Ich mag den sehr gerne. Also ich habe einen sehr großen Softspot für den. Nur Denise Richards, die geht gar nicht. Das ist eine ganz furchtbare Bondwoman in dem Film. Also da sehe ich keine Chemie und sie ist auch viel zu jung für ihn.
Und sie hat einen albernen Namen.
Ja, gut, Denise Richards, ja, da legen wir den Mantel des Schweigens drüber. Dass die wird auf weniger Leute Hitlist auf Platz 1 sein, glaube ich.
Ja, das ist mein zweiter Platz.
Das heißt, ich soll jetzt Platz 1 sagen.
Genau, jetzt kommt der Kai wieder mit seinem allerliebsten Bond-Film. Und wenn du das hier sagst, dann ist das natürlich auch in Stein gemeißelt. Du darfst das nie wieder ändern.
Alles klar. Wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Aber wie heißt mein Podcast? Der heißt Im Gehörgang Ihrer Majestät.
Ah.
Und natürlich ist es Im Geheimdienst Ihrer Majestät. Der Film hat ja 2019 dann auch wirklich, möchte ich mal sagen, 6 Monate meines Lebens eingenommen. Der Weg zu dem Event, der Podcast, das Event selber, was daraus geworden ist. Also der hat mich schon sehr geprägt und wenn ich jetzt mal auf diese Feier da zum 50. Jubiläum komme, das war einer der schönsten Tage meines Lebens, ne?
Ja, du hast es vorhin so kurz erwähnt, Piz Gloria, ja? War das da oben?
Ja, das war da oben.
Wahnsinn, richtig geil, ich bin mega neidisch.
Ja,
fahr hin, also ich kann es dir nur raten. Allein dieses kleine Städtchen Mürren, was dann schon irgendwie auf 1000 Meter ist, das hat so ein Zwergstaat-Feeling, weil es ja irgendwie so von der Welt abgeschlossen ist. Mhm. So ein eigener Kosmos, das ist schon interessant. Und dann fährst du da hoch und wir hatten echt Glück. Ne? Es war Juni, aber da lag noch Schnee. Im Tal glitzerten die Bergseen. Die Natur hat alles abgefeuert, was sie hatte. Ne? Mhm. Also so ein Sternenhimmel wie da habe ich noch nie gesehen.
Geil.
Also es war ein Schauspiel einfach, das du kaum glauben kannst. Ne? Und selten war ich so Kind im Süßigkeitenladen eingeschlossen wie da, ne? George Lazenby höchstpersönlich war da, ne? Ich habe dem Mann die Hand geschüttelt und
geil.
So, ja? Also unglaublich. John Glenn war da. Dann hat es dieses Konzert von Cue the Music gegeben. Die haben dann eine Majesty Suite gespielt, ne? Also so ungefähr 6 Songs aus dem Soundtrack. Da oben gespielt, ne?
Krass.
In einer Horde von Bond-Fans, die das eben auch alle mitsingen, ne? Das hatte ich bis dahin ja gar nicht. Ich kannte solche Leute nicht. Also natürlich kennt man Bond-Fans, aber ich kannte nicht die Bond-Fans, ne? also die Leute, deren Lebensinhalt das ist. Mhm. Das ist ja auch ein schöner Vorteil, den das Franchise hat. Wenn du da zum Mega-Fan wirst, musst du nicht versuchen, dir romulanisches Ale oder so nachzukochen. Du kannst den Martini machen, den gibt es und der ist sehr lecker, ne?
Ja.
Und es ist trotzdem ein Produkt des Franchises. Wenn du dich mit anderen Fans triffst, dann ist das eher in Sachen wie Venedig oder dem Pizzgloria und nicht in der Messehalle unter Neonröhren. Mhm. Das ist eine sehr angenehme Seite des Franchises, ja. Und nun, da habe ich halt meinen Podcast-Partner und Freund Sebastian kennengelernt. Von daher ist das einfach eine besondere Begebenheit für mich. Den Film habe ich erst mit 20 Jahren oder so kennengelernt. Mhm. Ich hatte mir im Studium dann einen Büchereiausweis geholt, weil das Geld war knapp. Und da habe ich gedacht, komm, damit du mal DVDs leihen kannst. Mhm. Wir wissen alle, was wir da wirklich mitgetan haben. Mit CDs und DVDs aus der Bibliothek.
Ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
Ja, ausgeliehen und wieder zurückgegeben, ja. Sonst nichts. Und da gab es den dann. Da habe ich gedacht, jetzt ist die Zeit gekommen. Ne? Ich wusste bis dahin nur, das ist der Bond mit dem Hut sozusagen, ne? Auf den ich in der Cinema gesehen hatte, den Film. Also ich wusste wirklich gar nichts über den. Ne? Und dann hat er mich halt auch kalt erwischt, weil es gibt eine Sache, die ich auch noch liebe, den Skifilm. Ja, besonders Willy Bogner. Mhm. Also Willy Bogner ist eine unglaubliche Wurst, persönlich, wenn du mich fragst. Mhm. Aber den Scheiß hat der einfach drauf, ne?
Ja.
Wir haben sogar bei Männer, die auf Videos starren, mal eine eigene Folge über den Skifilm gemacht. Da habe ich meine Kollegen zu gedrängt, ne? Da haben wir Crazy Ski School, Ski Academy, Hot Dog the Movie und all sowas geguckt, ne?
Habt ihr auch Feuer, Eis und Dynamit geguckt?
Na klaro.
Das ist auch ganz schrecklicher Film mit Roger Moore, aber ist halt übelster Trash und irgendwie ein bisschen geil ist er halt doch.
Ja, das trifft schon den Kern ziemlich gut. Ja, und das ist nun natürlich einer der Proto-Ski-Filme und meiner Meinung nach tatsächlich auch ein Grund, warum Ski so ein großes Ding wurde. Also Ski hatte mehrere Punkte, wo Skifahren populär wurde. Das waren dann meistens da, wo Olympiaden in den USA waren. Mhm. Da gab es dann meistens aber auch technische Fortschritte. Aber wenn Bond etwas gemacht hat, dann wurde es ja doch in der Regel auch populär. Ne? Nicht umsonst haben wir 2006 Poker im Fernsehen gucken können. Hm. Nicht umsonst hatten wir alle so einen Kasten mal. Ne? Ob wir ihn häufig benutzt haben oder nicht, aber wir haben alle mal versucht, Poker zu spielen. Mhm. Und das ist eben die Magie von Bond. Oh ja, und ich bin der Meinung, dass im Geheimdienst Ihrer Majestät sehr viel für Ski als Freizeitbetätigung getan hat. Und diese Szenen gefallen nun ausnehmend gut. Auch weil Peter Hunt ein Bond-Regisseur ist, von dem ich mir gewünscht hätte, dass er ein, zwei mehr macht. Weil der Film sieht gut aus, der ist irgendwie prächtig. Im Englischen würde man sagen lush. Das deutsche Wort fehlt mir jetzt irgendwie so ein bisschen dafür. Vielleicht auch manchmal ein bisschen zu lush, ne? Also L-U-S-H.
Wie die Seife.
Richtig. Ich sag nur Rüschenhemd. Aber das ist schon trotzdem irgendwie cool. Das ist so ein Schmuckkistchen einfach zum Angucken, ne?
Was du gerade gesagt hast, dass der Film so gut aussieht. Ich bin ja nun auf Twitter und folge da so ein paar Bond-Channels natürlich auch. Und die posten regelmäßig Bilder aus Bond-Filmen. Und dann kommt da was aus Im Geheimdienst Ihrer Majestät. Und in Teilen, zum Beispiel diese Szene, wie sie mit den Helikoptern zum Pizzgloria fliegen, das sieht so gut aus, das könnte aus einem modernen Film sein. Also da sind ein paar Szenen drin, die so alterslos, zumindest auf Fotos erscheinen, aber das musst du ja auch erstmal hinkriegen. Also Screenshots, ne? Nicht Making-of-Fotos, sondern Screenshots aus dem Film. Und das ist wirklich beeindruckend, der sieht richtig gut aus, der Film. Das ist absolut richtig, da gebe ich dir recht. Ja. Habe ich übrigens am 20. Dezember 25 das letzte Mal gesehen. Das ist halt auch noch nicht so lange her.
Ein Weihnachtsfilm halt, ne?
Richtig, ist richtig.
Ist tatsächlich so.
Ja.
Und er hat ja nun mal auch diese Kulisse. Und ich habe auch so ein paar Verbindungspunkte zu dem Film. Ich mag den auch sehr, sehr gerne und kann sehr gut verstehen, dass du den auf deiner Nummer 1 geparkt hast. Und ich glaube, das Einzige, was Menschen an diesem Film nicht mögen könnten, wäre vielleicht der für mich nicht nachvollziehbare Groll auf Lazenby oder die Lazenby vielleicht so als Eintagsfliege oder als keinen echten Bond irgendwie ansehen, weil er eben nur einmal diese Rolle spielen durfte, was ich komplett anders sehe. Aber ich finde es auch ein ganz, ganz toller Film und der hat für mich so ein paar Szenen, die unglaublich memorabel sind und die, ne, wir auch oft zitieren, Markus, also da gibt es ja auch diverse schöne Zitate, wenn ich an Grunther und Irma Bunt denke und das aufbauschende Segel und so weiter.
Ja, man schnurpelt sich so durch.
Genau. Ich habe den Film als Hörspiel kennengelernt. Markus hatte damals diese Original-Soundspur-Hörspiele von Europa. Und das war, glaube ich, deine erste damals. Ja. Und die habe ich mir einige Male ausgeliehen von dir, ohne den Film zu kennen. Der lief komischerweise auch nie im Fernsehen oder erst sehr, sehr spät. Und daher kannte ich den nicht und war dann natürlich umso gehypter, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, um zu erkennen, wie das denn nun alles aussieht. Also ich konnte die Dialoge so halb mitsprechen, hatte das Hörspiel x-mal gehört und das war irgendwie ein ganz cooler Moment. Also da habe ich sehr gute Erinnerungen dran. Und es gibt eine Szene, weil du auch gerade sagtest, Weihnachtsfilm, das kann ich teilen. Es gibt diese Szene, wo er flieht von Pizgloria im Dunkeln in der Nacht mit den Skiern. Und da gibt es so einen kleinen Moment der Stille, wo er runterschaut auf das Dorf und sieht so die beleuchteten Häuser unten in der Ferne. Und da stellt sich so ein ganz heimeliges Gefühl an, wie sich das anfühlen muss, da unten in diesem heimeligen Ort im Winter, alles irgendwie beleuchtet und gemütlich. Und er da oben in der Kälte verfolgt von den Schergen Blofelds. Also das ist ein ganz, ganz schöner Moment. Und auch sonst hat er einfach ja unfassbar gute Szenen, unfassbar tolle Bilder. Also dieser, die Location da oben auf dem Pizgloria, ich war leider nie da, aber das sieht schon extrem beeindruckend und toll aus. Also ja, ganz, ganz, ganz toller Pick.
Ja, hinzu kommt eben noch Diana Rigg, ne? Mm. Die mag ich halt auch sehr gerne.
Eine der besten Bond-Women für mich, finde ich auch großartig.
Ja, gar keine Frage. Und ich finde, man muss Lazenby auch ein bisschen Kredit geben. Peter Hunt hat es ja so gesagt, es gibt Schauspieler und es gibt Filmstars, Lazenby ist vielleicht Letzteres, ne? Das ist aber nichts Schlimmes, finde ich, ja? Mm. Natürlich ist er unerfahren da noch, ne? Aber ich finde das gar nicht so wild, weil in seinem persönlichen Leben dann doch irgendwie ein paar Traits schon hatte, die Bond zugeschrieben werden. Er war ja eben der absolute Womanizer, ne? Der hat da alles weggeknallt, was er konnte, ne? auch später noch. Also das hörte ja nie auf.
Zum Beispiel Ruby.
Ja, ich wundere mich, dass er mit mir nicht schlafen wollte, ne? Ich bin wahrscheinlich. Ja, ich habe ihm die Hand gegeben und dann ist nichts gefolgt, ja, unglaublich. Hm. Und ja, auch eben schnelle Motorräder fahren und sowas, ne? Der hatte schon irgendwie so ein paar Traits, eigentlich dieses Ungestüme der Jugend, was der da mitbringt, das finde ich dann irgendwie auch sehr gut und das wäre jetzt auch etwas, was ich gerne wiedersehen würde, muss ich sagen, ne? Hm. Also, wenn wir auf so einen jüngeren Bond gehen, dann hätte ich den gerne auch ein bisschen so ungestümer. Nicht auf diese Art, wie Craig es gemacht hat. Ne? Craig hat ja so ein bisschen überkompensiert. Ne? Der war ja quasi extra brutal. Ne? Der war ja wirklich der Vorschlaghammer. Hm. Ein bisschen mehr Daredevil hätte ich jetzt, glaube ich, wieder im nächsten. Ne?
Ich finde, ein Lazenby, ich mochte den schon immer. Ich habe den ja noch nie im Englischen geguckt. Ich kenne den nur synchronisiert mit G.G. Hoffmann. Und vielleicht ist es ja auch so, dass der im Englischen ein bisschen hölzerner rüberkommt. Das kann durchaus sein. Ich finde, im Deutschen mit der Synchronstimme von Sean Connery halt, macht er da alles richtig. Ich finde auch, das ist mir jetzt halt letztes Jahr im Dezember nochmal sehr aufgefallen, dass die ganze Geschichte mit ihm und Tracy, wie die sich ineinander verlieben, das hätte mit einem Connery, glaube ich, nicht funktioniert. Ein Lazenby ist ein anderer Typ. Der ist ein bisschen weicher auf eine Weise, ein bisschen zurückgenommener im Großen und Ganzen. Der hat so seine Momente. Es gibt ja diese berühmte Geschichte, dass er einem Stuntman in der Vorbereitung die Nase gebrochen hat oder so.
Beim Casting, ja.
Genau. Also der kann halt draufhauen. Das war ja auch einer der Gründe, warum sie ihn genommen haben, weil der so körperlich gewesen ist. Aber der hat trotzdem auch eine sehr zurückhaltende Art. Die finde ich ganz, ganz toll. Was ich ihm beziehungsweise dem Film anprangere, viele Sachen, die ich früher nicht so toll fand, da kann ich heute drüber hinwegsehen. Aber wer sich in Diana Rigg verliebt, der knallt oben auf dem Pizgloria nicht noch zwei andere. Und zu der zweiten geht er dann auch noch ein zweites Mal. Das machst du einfach nicht, wenn du wirklich verliebt bist. Nee, das nehme ich George Lazenby, das nehme ich diesem Bond übel. Keinem anderen, aber der, weil diese Liebesgeschichte zwischen den beiden, die finde ich so toll, die ist so süß. Und wie er völlig fertig an dieser Eisbahn sitzt, auf der Flucht, nachdem er diesen Berg runter ist und ihm ist kalt und er ist kaputt und das haben die ja auch toll eingefangen, wie er in diesem Dorf ist und die Kamera ist so shaky und er guckt so hin und her und wo sind denn die jetzt? Und er hat wirklich Schiss. Hm. Connery hatte keinen Schiss, aber er darf Schiss haben und das ist ganz toll. Und dann sitzt er da und sie kommt angeschlittert auf ihren Schlittschuhen und dann geht die Kamera so hoch und sie sieht so toll aus und er ist so, ach, er ist so schockverliebt und man sieht ihm das richtig an, wie glücklich er ist, sie zu sehen. Und ich liebe das an diesem Film. Und wenn ich dann daran denke, dass er da oben dann Ruby und die andere, deren Namen ich gerade nicht mehr weiß, Ruby sogar zweimal bumsen wollte. Oh, hat die alte Kuh schon gesagt, wann du, das alt war natürlich nicht so gemeint. Das nehme ich diesem Bond übel. Ja. Keinem anderen, aber ihm nehme ich es übel.
Ist übrigens eine relativ werketreue Buchverfilmung, ne? Also das passiert im Buch auch. Im Buch hat es mich komischerweise mehr gestört, muss ich sagen.
Echt?
Ja.
Okay. Nee, das einzige von den alten Bond-Büchern, das ich gelesen habe, war Leben und Sterben lassen. Das habe ich gelesen. Alle anderen kenne ich nicht, oute ich mich hier. Aber das hat mich unglaublich gestört.
Zumal, wenn man sich die Chemie anguckt zwischen ihm und Tracy, das ist ja ganz anders als in anderen Bond-Filmen. Nicht so ein Aufschauen der Bond-Woman zu ihm, der ihr irgendwie erklärt, wie das Leben funktioniert, sondern das ist so ein Couple auf Augenhöhe. Ne? Da hat man das Gefühl, das ist wirklich, die sind ein Team, die sind ist eine Partnerschaft,
ja.
So, ne? Oder eine sich entwickelnde Partnerschaft. Und das ist schon, ja, schon sehr besonders, wenn man sich so die anderen Affären anguckt, die er da so gehabt hat. Gebe ich dir recht. Umso nachvollziehbarer, dass er dann da oben quasi fremdgegangen ist.
Weniger nachvollziehbar, meinst du?
Ja, genau. Ich habe sie neulich noch auf die Kennenlernphase geschoben, als du mir das schon mal erzählt hast. Dass ich gesagt habe, naja, die kennen sich ja noch nicht so lange, er und Tracy, da muss man noch mal so ein bisschen gucken. Aber ja, ist schon ein bisschen assi, muss man schon ganz ehrlich sagen.
Man muss da, glaube ich, drei Gesichtspunkte heranziehen, ohne dass ich das jetzt entschuldigen will. Im Grunde sehe ich das auch so, ja. Aber A, es war natürlich die Zeit der freien Liebe.
Ja, okay.
Richtig, ja, stimmt.
B, auch Connery, was der, obwohl er verheiratet war, als er die Filme gedreht hat, man weiß hier und da trotzdem, was er weggeknallt hat, ne? Schon unchristlich teilweise, ja. So waren Männer, wie gesagt, ohne das zu entschuldigen. Und natürlich war der Beischlaf auch immer ein Werkzeug in seinem Spionkasten, ne?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber er hätte die Information auch anders haben können, ohne zu bumsen.
Naja, aber bei Ruby?
Also gerade bei Ruby, also da die andere, da würde ich das noch eher verstehen. Aber Ruby, die ist schon sehr 60er und sehr komische Haare und komische Brille und komische Stimme.
Die ist schon sehr Ruby, ja.
Die ist schon sehr Ruby.
Stimmt.
Ja, und letztes Wort von mir zu Im Geheimdienst der Majestät. Der Soundtrack ist auch eine glatte Eins. Wie ich hatte schon gesagt, stehe auf Sinti-Soundtracks. Sie haben es mit dem ersten Sinti-Soundtrack überhaupt zu tun, wenn ich jetzt keine Scheiße erzähle. Wenn du mich fragst, bester Soundtrack aller Zeiten, würde ich dir wahrscheinlich den sagen, ja? Mhm. Der Weiße Hai, Halloween, alles wunderbar. Oder Sergio Leone kannst du auch zu Recht in den Himmel loben. Aber am Ende lande ich, glaube ich, bei dem.
Okay.
Ja, der hat auch ein ganz tolles Intro-Lied. Das ist ja ein Instrumentalstück, was für mich super bondig ist, das gefühlt in meiner falschen Erinnerung in jedem zweiten Bond-Film danach wieder aufgegriffen wurde, was gar nicht der Fall ist. Aber das ist so ein geiles Bond-Thema, das On Her Majesty's Secret Service heißt der Track ja einfach nur. Der funktioniert einfach fantastisch ohne Gesang. Ich liebe das Stück. Und was ich übrigens auch liebe, was ich erst als Erwachsener verstanden habe und auch als ich den Film dann das erste Mal als Erwachsener richtig gesehen habe, als Hörspiel kannte ich den ja auch schon. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich erst den Film gesehen habe und dann das Hörspiel gehört habe. Doch, ich muss erst den Film gesehen haben, weil ich mir dann, als ich das Hörspiel gehört habe, immer gedacht habe, ich stelle mir jetzt Sean Connery vor. Würde ich heute nicht mehr machen, weil ich Lazenby mittlerweile sehr mag und ich auch echt schade finde, dass der nur einen gemacht hat. Der hat auf jeden Fall mehr verdient. Aber ich liebe es, wie Diana Rigg abhaut und Lazenby dann sagt, das wäre dem anderen nie passiert. Das ist so ein geiler vierte Wandwitz und Kai, ich bin ein riesiger Fan von Durchbrechen der vierten Wand und das in einem so vergleichsweise alten Film. Klischeemäßig denkt man immer, ja, alte Filme, die sind immer ein bisschen bieder und halten sich zurück und so. Und dann kommt da sowas und du denkst, wow, krass, das ist das, was Deadpool heute in einer Tour abschießt. Das hat er damals schon gemacht, voll geil.
Das ist vielleicht noch nicht mal unbedingt meine Lieblingsszene in dem Film.
Nee, auch nicht meine Lieblingsszene.
Ja, die Pre-Title-Sequenz wäre vielleicht auch das, wenn ich mich irgendwie beschweren muss, würde ich sagen, ja, das Editing während der Fistfights ist gewöhnungsbedürftig, aber irgendwann hat man sich dran gewöhnt. Und die Pre-Title-Sequenz würde ich wahrscheinlich auch eher im unteren Drittel ansetzen, weil es halt andere gibt, die so geil sind, ne? Living Daylights zum Beispiel ist für mich vielleicht die beste überhaupt. Eben weil Timothy Dalton sich so geil umdreht. Wenn die danach vorbei gewesen wäre, wäre es schon eine der besten Pre-Title-Sequenzes gewesen. Aber da kommt ja noch die ganze andere geile Scheiße.
Ja, das stimmt.
Dann übergebe ich mich an Tobias.
Sehr gerne. Ja, ich habe es mir ein bisschen schwer gemacht bei dem ersten Platz. Da, ja, natürlich gibt es da so ein paar Kandidaten, die, ja, die da in Frage kommen. Und da musste ich so ein bisschen abwägen. Habe mich auch gefragt, ist das wirklich der Beste oder ist es einfach der, den ich am häufigsten gesehen habe oder der, den ich als erstes gesehen habe, vielleicht als Kind. Und habe mich dann aber irgendwann entscheiden müssen. Und meine Wahl fiel auf das Jahr 1965 und ich habe mich für Feuerball entschieden.
Ah, eine gute Wahl.
Sehr ungewöhnlich aber, muss ich sagen. Ja, das sagen ja, nicht also viele.
Es sollte für mich schon ein Connery Bond sein. Ich habe jetzt auf den ersten beiden Plätzen schon verschiedene Darsteller. Jetzt darf Connery natürlich auch nicht fehlen, zumindest für mich. Und ich habe so ein bisschen gestruggelt zwischen diesem hier und Man lebt nur zweimal und Goldfinger. Ich wusste, Markus würde vielleicht Goldfinger dabei haben. Deswegen habe ich den mal weggelassen.
Hallo, Spoiler-Alarm.
Ja, sorry. Und Man lebt nur zweimal, ist mein allererster Bond-Film, den ich jemals gesehen habe. Der hat für mich also auch einen großen Stein im Brett. Aber Feuerball ist so, ja, das Ding, was irgendwie so dazwischen steht und der für mich auch den anderen in nichts nachstehen muss. Ich mag den sehr gerne. Das ist echtes, richtiges OG-Bond-Feeling mit tollen Drehorten, einem sehr charismatischen Schurken. Adolfo Celli als Largo finde ich überragend. Ein bisschen zu viele Unterwasserszenen, das könnte man ankreiden. Also ja, das hat schon so seine Länge.
Nein, 45 Minuten sind 10 Minuten zu wenig.
Ja, aber nein, super, aber das ist so etwas, was man vielleicht sagen könnte, naja, jetzt reicht's auch mal. Ein super Bond-Girl, ich glaube Christine Auger heißt sie, wenn ich es richtig ausspreche. Ich hatte nie Französisch in der Schule. Ganz, ganz toll, mega hübsch auf jeden Fall, finde ich auch richtig, richtig gut. Und was mir besonders gut an Feuerball gefällt, ist diese Atmosphäre. Es herrscht irgendwie den ganzen Film über so eine bedrohliche Atmosphäre, sowas, was Düsteres, obwohl sie da mitten im Sommer auf den Bahamas unterwegs sind, hat man die ganze Zeit so eine bedrohliche Stimmung, die an einigen Szenen dann auch so bildhaft wird. Ich erinnere mich da an die Szene, wo er dem Largo und seinen Männern nachstellt. Das ist an so einem Abschnitt am Wasser, wo Largo mit seinen Männern ins Wasser geht, mit den Tauchern. Das ist so eine Brücke oder sowas. So ein Kanal mit viel Beton, wo er sich vor den Männern auf so einem kleinen Treppenabsatz verstecken muss. Das hat für mich einfach bühnenbildnerisch oder vom Setting irgendwie so ein bisschen bedrohlichen Charakter und der wird öfter mal aufgegriffen in diesem Film. Also ganz, ganz tolle Atmosphäre, die hier geschaffen wird. Ich mag auch hier diesen Kontrast in den Drehorten. Man ist da ja am Anfang in England, wo er den Fürst Lippe da im Zweikampf niederstreckt. Und dann im nächsten Moment sind sie dann plötzlich auf den Bahamas, während es vorher noch irgendwie kalt und grau und herbstlich gewesen ist. Also diese Sprünge, diese sichtbaren Kontraste, die mag ich sehr, sehr gerne. Also ja, für mich ein ganz, ganz toller Bond-Film mit vielen tollen Charakteren. Und ihr merkt schon, ich bin nicht so ein elaborierter Bond-Fan wie beispielsweise du, Kai, oder auch du, Markus. Obwohl ich Bond genauso wahrscheinlich auf eine Art liebe, aber ich bin eher so ein nostalgischer Fan, glaube ich. Mir fehlen hier jetzt so ein bisschen die Fakten und die großen Hintergrundbezüge zu irgendwelchen anderen Dingen. Aber ja, emotional wäre das mein Pick für die Nummer 1 auf jeden Fall.
Da muss ich mich outen. Ich bin tatsächlich ein Fan von Sag niemals nie, der das Remake ist.
Ich auch.
Weil ich Klaus-Maria Brandauer für einen der besten Filmbösewichte überhaupt halte.
Ja, der ist fantastisch, das stimmt.
Wie der das spielt, unglaublich. Auch dieser seltsame Soundtrack, diese Charleston-Musik als Bond-Soundtrack ist eigentlich total gaga, aber irgendwie...
Irgendwie geil.
Irgendwas macht es mit mir, ne?
Ja.
Ich mag tatsächlich Sag niemals nie irgendwie lieber, weil der irgendwie so ein seltsamer Blick in eine andere Realität ist. Ne? Das ist irgendwie, als hätte man einmal so eine Art Mandela-Effekt zum Anfassen. Ne? Ich mag den lieber. Ich finde natürlich Ken Adam geiler als das, was bei Sag niemals nie so szenografisch passiert. Leider darf Ken Adam nicht das Versteck des Bösewichts bauen, weil das ja diese Yacht ist. Die ist ja im Grunde schon fertig, ne? Hätte er die noch designen dürfen, das wäre, glaube ich, ganz geil geworden. Aber dann wäre die natürlich nicht fahrtüchtig gewesen, ne? Was natürlich der Gag ist, dass sie so schnell fahren kann, weil es so ein Tragflächenboot ist.
Aber dafür ist Palmyra auch eine ganz geile Location, finde ich.
Ja, ja.
Und Haie.
Ja, auf jeden
viele,
Fall.
Viele Haie.
Die Tauchszenen sowieso gut. Ich habe, das tut mir leid für alle, die mich jetzt aus dem anderen Podcast schon kennen und das schon wissen, ich habe ein Problem bei so Tauchszenen in Filmen, versuche ich die Luft anzuhalten.
Ah, ja.
Feuerball ist ein schwieriger Fall für mich daher. Ne?
Ja.
irgendwann holt mich wahrscheinlich der Sanitäter mal ab und sagt, was war denn? Ich hab Feuerball geguckt.
Ich kenne diesen Effekt übrigens total, wenn einer im Film die Luft anhält. Also nicht, wenn die einfach tauchen hier mit einer Taucherlunge oder Bond mit diesen kleinen Stäbchen, die er da benutzt, dann nicht. Aber wenn die selber tatsächlich die Luft anhalten, das mache ich auch. Dann halte ich auch ganz oft. Das seit meiner Kindheit mache ich das. Das habe ich mir nie abgewöhnt.
Ja, warum? Warum auch? Ne? Schieben es auf die Movie Magic, dass das funktioniert, würde ich sagen.
Ja.
Ist doch irgendwie auch schön. Also diese ganze Taucherei finde ich toll. Der grundsätzliche Plan ist auch sehr cool, finde ich, dass sie diesen Piloten austauschen und so die Atomsprengköpfe klauen. Mhm. Wir hatten ja mal einen Verfassungsschützer, also einen Mann vom Verfassungsschutz bei uns zu Gast. Der konnte damit überhaupt nichts anfangen. Ja? Also diese Bösewichtpläne, die echten Geheimdienstler, die rollen dann nur mit den Augen. Aber Ian Fleming war ja auch einer, ne? Und der hat sich solche Sachen ja ausgedacht. Von daher, ich glaube, das muss irgendwie zumindest mal einen Zeitpunkt in der Weltgeschichte gegeben haben, wo so eine Gefahr tatsächlich bestand. Und irgendwie finde ich den Plan auch nach wie vor cool.
Ja, der ist schon sehr evil. Passt auch wunderbar zu dem Emilio Largo. Übrigens, ja, wirklich ein richtig, richtig guter Schurke, wie er da anfangs auch in dieses, ja, durch die Bank hindurch da in sein Hauptquartier da kommt und sich da als Nummer zwei outet, ist so geil.
Das ist so zynisch, ne? Normalerweise verstecken die sich in Vulkanen oder sowas und er versteckt sich einfach hinter so einer, hinter so einem Jobcenter, ne? Irgendwie ist das zynischer als alle anderen Verstecke.
Richtig.
Aber der Besprechungsraum dahinter ist natürlich absolute Bombe.
Ja, der ist richtig geil.
Ja, richtig geil.
Und wie Blofeld auch wieder nur so, ja, nur sein Körper wieder zu sehen ist und wie er dann mit Knopfdrücken seine Untergebenen da umbringt, das ist schon sehr, sehr geil.
Richtig gut. Auch ein paar witzige Szenen oder zumindest eine, an die ich mich erinnere. Schwitzegräfchen, Schwitzegräfchen.
Ja, stimmt.
Also zumindest in der deutschen Synchro. Sehr, sehr schön. Und auch wieder die Härte von Sean Connery, wie er da den, ich glaube, Vargas heißt er, mit der Harpune an der Palme festtackert.
Mhm.
Auch sehr geil. Und ja, schöne Bilder einfach, ne? Also ich habe den gerade so ein bisschen vor Augen, auch diese ganzen Szenen, wie sie diese Phantom, heißt der Jet, glaube ich, da am Boden des Meeres festmachen mit diesem Tarnnetz und auch später, wenn er mit Felix Leiter und diesem Wasserhubschrauber unterwegs ist, irgendwie auch geil. Es ist so ein, es sind einfach geile Bilder, geile Szenen. Ja, richtig, richtig gut. Tolle Atmosphäre.
Tobi, du hast jetzt ein paar Mal den Largo, den Adolfo Celli wird da ausgesprochen, ne?
Ich denke, ja.
Den hast du jetzt ein paar Mal gelobt.
Mhm.
Wusstest du, dass der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Films, der war jünger als wir jetzt, ne? Also das ist richtig krass, der war 43, als der Film veröffentlicht wurde.
Ja, haben wir neulich mal drüber gesprochen.
Und der sieht halt aus wie Mitte 50.
Ja, es müssen die weißen Haare sein.
Ja, das ist auch das ganze Gesicht, das ist alles. Das ist unglaublich. Aber was du auch gesagt hast, Claudine, warte mal.
Ich habe Christine gesagt. Heißt die Christine oder Claudine?
Claudine,
okay. Claudine Auger.
Ja, Claudine Auger, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, aber Heidewitzka, das ist optisch für mich die absolute Peak. Diese Frau ist so schön, die ist... Außer es gibt so eine, zwei Klamotten von ihr, die sie anhat, wo sie sehr nach 60s aussieht. Aber ansonsten ist die so zeitlos schön, wenn die diese weißen Klamotten anhat, die sie auf der Disco Volante trägt oder halt dieser schwarz-weiße Bikini, den sie anhat. Wow, also da bin ich definitiv, so wie Kai bei Eva Green, geht's mir bei Claudine Auger. Sicherlich ist Eva Green die bessere Schauspielerin. Sage ich jetzt einfach mal, ich kenne ansonsten, glaube ich, nichts von Claudine Auger, aber das ist mein optisch absolutes Top-Bond-Girl, Bond-Woman. Ich mag die total, wie du gesagt hast, tolle Locations. Ich mochte als Kind die ganzen Tauchszenen unglaublich gerne. Ich habe das geliebt und darum habe ich auch immer verstanden, dass der nicht als Hörspiel gekommen ist, weil so viel getaucht wurde.
Ja.
Und das
ist für schwierig geworden.
Logischerweise sehr optisch ist. Ich habe mir vor einiger Zeit, ich gucke gerne so Reaction-Videos auf YouTube und da habe ich mir eine YouTuberin angeguckt. Ich finde das total cool, wenn so vergleichsweise junge Mädels so alte Filme entdecken, die ich cool finde. Und dann merkst du so über einen Zeitraum, dass die von so alten Sachen Fans werden. Am Anfang mögen sie so Chickflicks und Liebeskomödien und so. Und irgendwann feiern sie Rocky oder so. Ne? Das ist halt schon cool, dass man denkt, ja, unsere Filme sind auch wirklich gut. Und dann hat die sich Feuerball angeguckt und hat sich auch vorher schon die Bond-Filme angeguckt und fand die gut. Nicht überragend, aber gut. Und die fand den auch gut, aber hat auch gesagt, dass die Tauchszenen gerade am Ende viel zu lang waren. Und auch wenn ich die liebe, ich kann es verstehen. Die sind schon sehr lang. Das ist sehr viel. Es ist sehr repetitiv auf eine Weise. Aber es ist auch sehr beeindruckend. Und solche Szenen zu drehen unter Wasser mit so vielen Leuten, das ist schon geil.
Ja, absolut. Ich habe den mit meinem Sohn mal geguckt. Der ist zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch viel zu jung gewesen, 10 oder so. Und der hat das auch gesagt. Also der mochte den Film, alles cool, auch wenn er sicherlich die Handlung jetzt nicht so gecheckt hat, wie man sie checken sollte. Aber spätestens bei den Tauchszenen, da ist er dann auch so ein bisschen, habe ich schon gemerkt, wie er so langsam aussteigt und irgendwas anderes macht. Und ja, da ist er nicht mehr hinterhergekommen. Wer ist jetzt wer und was machen die da eigentlich und warum und so. Ja, kann ich auch durchaus verstehen. Gerade bei jüngeren Leuten, die irgendwie ein ganz anderes Pacing irgendwie gewohnt sind als ja die Filme, mit denen wir so aufgewachsen sind.
Wobei, es ist ja eigentlich gerade geil, ich habe ja meinen ersten, kommen wir noch zu, das hier war mein zweiter Bond-Film, den ich gesehen habe, und ich habe vor den Tauchszenen am Anfang, habe ich total Angst gehabt. Ich konnte da immer nicht weiter gucken und dann habe ich immer wieder geguckt und dann so ein bisschen weiter geguckt, dann kannte ich das ja schon, dann war es okay, dann habe ich wieder Stopp gemacht und am nächsten Tag habe ich wieder ein bisschen weiter geguckt und so habe ich mich dann irgendwann durch diese Anfangssequenz, wie sie den, was ja auch ziemlich grausam ist, wie sie den der Wal, also diesen Schauspieler umbringen da, der da nicht seinen Gurt lösen kann und dann schneiden die seinen Luftschlauch durch und dann ertrinkt der da, ist ja wirklich grausam. Und ab danach war es dann auch okay, also war völlig in Ordnung, den Film weiter zu gucken, aber da war ich ja auch in so einer Zeit, das war kurz vor der Grundschule, würde ich mal sagen, dass ich den gesehen habe. Ich habe den Plot auch nicht gerafft. Aber das Geile ist, wenn du den dann 10 Jahre später guckst und dann halt älter bist und plötzlich raffst du den Plot und du hast gleichzeitig etwas, was du irgendwie das erste Mal siehst, weil du alles raffst, aber gleichzeitig auch ein Callback an deine Kindheit. Das ist halt super cool.
Ja, das stimmt.
Ach so, Fiona Volpe, Luciana Paluzzi, das ist auch eine wunderschöne Frau. Richtig geil fies, die ist richtig geil. Die sieht so fies aus mit ihren roten Haaren und
ja,
ach, ja, ich mag Feuerball der Ladies wegen sehr gerne.
Ja, merke ich schon. Ja, Feuerball, meine Nummer 1, Markus.
Guter Pick.
Ja, danke, danke.
Okay, meine Nummer 1. Kai, du hast gerade gesagt, Tobis Nummer 1 ist so ein bisschen kontrovers. Ich glaube, meine Nummer 1 ist überhaupt nicht kontrovers. Tobi hat sie schon vorweggenommen. Auf meinem ersten Platz ist seit Ewigkeiten, ist Goldfinger. Goldfinger war der allererste Bond-Film, den ich gesehen habe. Für alle, die unsere 55. Folge damals auch eine Bond-Folge gehört haben, die kennen diese Geschichte schon, einfach skippen. Ich habe die Videosammlung meines Vaters durchgeguckt, auf der Suche nach einem Cowboy-Film. Ich muss so 5 gewesen sein, definitiv noch nicht in der Grundschule. Und dabei ist mir Goldfinger untergekommen. Und ich habe mich einfach in diesen Film verliebt. Wie cool war dieser Typ? Wie cool war bitte dieses Auto? Alles, was der gemacht hat, war so cool. Das mit den Mädels, das war mir damals noch relativ egal. Aber alles andere war so cool. Und das hat sich auch nie geändert. Ich finde Goldfinger, übrigens der dritte Film von 64, der erste Film, in dem Connery ein Haarteil tragen musste. Der hat nämlich früher Haarausfall gehabt, der arme Mann. Das ist einfach absolute Peak und sollte die Reihe, finde ich und auch viele andere, das sollte die Blaupause für den Rest der Reihe sein, bis heute auf eine Weise. Die Autos, die Frauen, die Bösewichte. Ich finde, gerade wenn du Liebesgrüße aus Moskau dir anguckst, ist ja ein sehr geerdeter Spionagefilm, wo es wirklich um Ost gegen West, um Dechiffrierung, um Codes geht. Und dann hast du hier Goldfinger völlig drüber. Wobei, ich finde den Plan gar nicht so doof von Goldfinger. So diese Idee im Buch, will er ja die Goldreserven von Fort Knox stehlen. Im Film will das ja nicht mehr. Der will ja sie nur verseuchen, damit seine eigenen Goldreserven wertvoller werden. Finde ich einen geilen Plan. Völlig übertrieben. Aber hey, egal. Ich finde es trotzdem cool. Und Gerd Fröbe als Goldfinger ist der beste Schurke, den es gibt in Bond-Filmen und auch einer der besten Schurken überhaupt. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Ist eines der besten Bond-Zitate überhaupt. Ich finde, Honor Blackman als Pussy Galore ist ein gutes Bond-Girl, gehört für mich nicht in die ganz obere Kategorie, aber sie ist sehr emanzipiert. Für die damalige Zeit vor allen Dingen ist sie extrem emanzipiert. ich liebe diesen Film und ich finde diesen Film nahezu perfekt. Was ich aus heutiger Zeit nicht mehr perfekt finde, ist die Szene zwischen Sean Connery und Honor Blackman, zwischen James Bond und Pussy Galore in diesem Stall, wo er sie zwingt. Und das geht auch mit der Ausrede, ja, das war früher halt so. Das ging auch damals schon nicht. Das ist eine sehr unangenehme Szene. Ich finde aus heutiger Sicht, wenn ich den Film jemandem empfehlen würde, und ich würde diesen Film jedem Filmfan empfehlen, aber ich würde immer eine Warnung aussprechen vor dieser Szene. Ich würde immer nur vor dieser. Über alles andere kann ich drüber hinwegsehen. Aber die Szene geht nicht. Aber ansonsten perfekter Film. Q taucht das erste Mal richtig auf mit dem Auto und im Q-Branch. Und da wird alles eingeführt. Diese ganzen Kleinigkeiten, die im Hintergrund passieren, wo der Typ mit einem MG oder einer Maschinenpistole auf den Typen in diesem Mantel schießt und er da so steht und den Kopf nur so ein bisschen zur Seite packt und er schießt auf seinen Oberkörper und dann sagt Q, die Weste hat noch ein paar Fehler. Und du denkst so, was? Die Weste hat noch Fehler? Was soll denn das? Du schießt mit einem Maschinengewehr auf den Typen. Also es ist einfach, oh. Was man dem Film noch ankreiden könnte, die Locations sind jetzt nicht so super exotisch. Ich meine, die Schweiz und Kentucky, naja. Und Bond ist viel in dem Film gefangen, hat mich aber nie gestört. Ich finde den Film perfekt. Ich finde, das ist ein perfekter Film. Wie gesagt, von den Kleinigkeiten mal abgesehen, großartiger Film.
Ja.
Goldfinger, gesungen von Shirley Bassey, auch Blaupause, großartiger Titelsong, toller Soundtrack, den ich im Ohr habe, wenn ich an die Szenen von dem Hotel in Miami denke, habe ich sofort den Soundtrack im Ohr. Und mit Abstand der Film, den ich am meisten in meinem Leben gesehen habe, wie gesagt mit 5 das erste Mal und dann sicherlich, wie man so als Kind ist, man will ja die Filme irgendwie jeden zweiten Tag sehen. Also nochmal Goldfinger und nochmal Goldfinger und nochmal Goldfinger. Mittlerweile nicht mehr so oft, habe ich das letzte Mal am 12. Oktober 24 gesehen. Ist also auch noch nicht so unendlich lange her, aber ja.
Na, dann wird's mal wieder Zeit, würde ich sagen. Ja, sehr guter Pick natürlich. Ich habe ja gesagt, ich hatte den auch so ein bisschen in meiner engeren Auswahl. Ich habe den auch relativ früh gesehen und auch wirklich, wirklich häufig. Wir hatten den auch auf Video, also mein Vater hatte den auf Video mal aufgenommen. Finde ich auch richtig, richtig gut. Ein super Henchman mit Oddjob übrigens auch.
Stimmt, ja, Harold Sakata.
Ja, richtig gut. Und ja, auch so vielen ikonischen Szenen irgendwie. Du hast eine schon genannt, wie er da auf dem Tisch liegt mit dem Laser. Mhm. Ganz großartig. Oder ja, so diese versteckten Witze mit der pressanten Verabredung.
Ja, ist auch geil.
Oder dem Mint Julep, ne, ob die Mischung scharf genug ist und so. Also wirklich bis ins kleinste Detail irgendwie wirklich ein sehr, sehr guter Film. Und natürlich, klar, die Szene, die du erwähnt hast, die teile ich natürlich. Da waren wir ja vorhin schon so ein bisschen bei dem Thema, wo Roger Moore in dem Fall dann in Der Mann mit dem goldenen Colt die Frau schlägt. Hier, ja, wird John Connery ein bisschen übergriffig. Gebe ich dir recht, das ist aus heutiger Sicht sicherlich schwierig.
Ja, ist halt so schade, weil klar, das Franchise hat viele Filme. Man kann dem Nachwuchs noch so einiges zeigen, aber durch sowas disqualifiziert sich Goldfinger erstmal. Das kannst du jetzt erstmal keinem 10-Jährigen zeigen, ne? Das geht halt einfach nicht mehr. Mal abgesehen davon, dass die eh sagen, was ist das denn? Das dauert ja alles ewig, ist das langsam und so weiter, ne? Aber für manche funktioniert es ja tatsächlich auch noch, ne? Zumindest jetzt so fantastischere. Ich habe tatsächlich ein bisschen was zu bemängeln, ne? Also Goldfinger ist nicht mein Liebling. Ich finde, dass A View to a Kill, der ja viel gescholten wurde, aber der ist ja so ein loses Remake.
Ja.
Und der macht ein, zwei Sachen besser, muss ich sagen. Zum Beispiel diese Szene, als er seinen Plan erklärt, Max Zorin, ne? In Goldfinger ist das einfach ein Plothole. Warum erzählst du denen alles, wenn du den doch vergaßt, ne?
Ja, ja, ist richtig.
In A View to a Kill haben sie das Problem besser gelöst. Ich finde vielleicht auch Grace Jones besser als Harold Sakata, obwohl an dem natürlich überhaupt nichts auszusetzen ist. Ne? Das ist ein bisschen Geschmackssache. Für mich hat Goldfinger ein bisschen das Problem, wir kennen ja alle Big Bang Theory und was da Sheldon gesagt hat über Jäger des verlorenen Schatzes, dass der Film ohne Indiana Jones genauso ausgegangen wäre. Zum gewissen Punkt hat Goldfinger das auch, ne? In dem Sinne, dass Bond gar nicht so viel macht. Der wird dann irgendwie gefangen, ja, schön und gut, und dann irgendwann am Finale darf er wieder.
Naja, aber er findet ja heraus, er findet den Plan ja heraus und schleust die Nachricht raus, beziehungsweise dreht dann Pussy um, die dann die Nachricht rausschleust, weil die pressante Verabredung und so. Also ohne Bond wäre das Ding definitiv anders ausgegangen. Also da muss ich Goldfinger verteidigen.
Das ist richtig. Es fehlt aber eine Actionsequenz in der Mitte für mich.
Ja, kann ich verstehen. Ja, kann ich total verstehen. Ich verstehe auch jeden, der sagt, der ist mir zu langsam. Also gerade heutige Sehgewohnheiten, die holt er natürlich nicht mehr ab. Aber ich finde auch so geil, dass er und Goldfinger, nachdem die sich ja vorher nur gehört haben, zusammen Golf spielen. Also der Held und der Schurke treffen sich, spielen Golf miteinander und die wissen ganz genau, wer der andere ist. Die wissen das ganz genau und die sind trotzdem höflich miteinander und umrunden sich so die ganze Zeit.
Aber das hast du ja bei vielen Bond-Filmen, ne? Bei Feuerball hast du das ja ähnlich, wo sie im Casino
ja,
sind
klar,
und dann plötzlich das Phantom über die Schulter schaut und so, ne? Da spielen sie ja auch so ein bisschen miteinander. Das ist ja so ein klassischer Bond-Move irgendwie, dass man erstmal so tut, als wäre man irgendwie bester Kumpel und dann erklärt man später den Plan bis ins Detail.
Aber wer hat's zuerst gemacht?
Naja, in dem Fall wohl Goldfinger.
Ja. Und ey, Gerd Fröbe ist einfach geil als Goldfinger. Da kann man jetzt nichts gegen sagen. Ich gebe Kai auf jeden Fall recht. Ja, klar. Warum erklärt er allen das, wenn er sowieso alle vergast? Ist völlig bekloppt. Das macht er nur für die Zuschauer, damit die wissen, was Sache ist. Oder weil er einfach ein bisschen größenwahnsinnig ist und die Bühne haben will und sich einfach geil findet und sich gerne reden hört. Kann man auch irgendwie sich noch so schön reden. Aber ich gebe auch Kai damit recht, dass im Angesicht des Todes den Plot natürlich ein bisschen modernisiert, aber im Prinzip übernimmt. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn Timothy Dalton, also ich hätte Timothy Dalton gerne in dem Film gehabt und wäre Timothy Dalton bereits in diesem Film Bond gewesen, dann würde der zu meinen Top-Bonds zählen, weil ich finde, dass Grace Jones eine fantastische Henchwoman ist und ich finde auch, dass Christopher Walken als Schurke richtig geil Psycho ist. Der ist richtig gut. Aber Moore ist einfach viel, viel, viel zu alt. Und das Bond-Girl ist viel, viel, viel zu jung.
Ja, da mache ich nochmal Werbung. Wir stecken nämlich noch gerade in der Besprechung des Films, weil er ja gerade Jubiläum hat. Wir sind immer noch dran, haben schon 3 Folgen über A View to a Kill gemacht. Und da gibt's auf jeden Fall auch viel zu entdecken. Sachen, an die du vielleicht im ersten Moment gar nicht denkst. Der macht eine sehr irre Reise durch die Architekturgeschichte. Mhm. Also da geht's ja wirklich vom Schloss in Frankreich über Ingenieurbaumeisterwerke der 30er und teilweise, das sind so unterschiedliche Baustile, die teilweise mehr oder weniger zeitgleich stattgefunden haben. Das kannst du dir gar nicht ausmalen, ne? Ist schon ziemlich irre. Also da gibt's auch viel zu entdecken. Den Film darf man nicht einfach so abschreiben, finde ich.
Nee. Sehe ich genauso. Ich mag den auch total gerne.
Ich mag den auch.
Ich müsste mal gucken, wo der in unserem Ranking gelandet ist bei den Hörern. Ich glaube nämlich eher so ein bisschen weiter unten. Der ist ja generell nicht so beliebt, ja.
Genau. Das kenne ich auch. Bei mir ist der auf der 10. Also der ist bei mir gerade noch in der Top 10 drin. A View to a Kill. Wenn Moore nicht so alt wäre oder anderer, dann wäre der höher. Definitiv.
Ich habe gerade mal geguckt. Im Angesicht des Todes ist tatsächlich relativ unbeliebt bei unseren Hörern. Schlechter kommen eigentlich nur Octopussy, Dr. No, sagt niemals nie.
Echt?
Quantum Trost kam schlecht weg, ja.
Mhm.
Okay.
Moonraker ist auch nicht so wahnsinnig beliebt.
Das kann
ich verstehen.
Ja, aber auch Lizenz zum Töten hat auch nur 5 Stimmen. Ne? Also Casino Royale 2006 hat zum Beispiel 27, ne? Der hat diese Umfrage gewonnen. Man durfte jetzt 3 Stimmen abgeben, deswegen hat sich das ein bisschen verteilt.
Mhm. Ja.
Also ein paar erschließen sich mir, Octopussy, Moonraker definitiv auch. Und ja, dass man A View to a Kill, ja gut, er war sehr alt, das muss man schon sagen. Ne? Das ist schon so, vielleicht ist das etwas, was aufstößt. Aber so ein Dr. No wundert mich jetzt zum Beispiel. Also das ist sicherlich nicht der beste Bond-Film, aber den ja so schlecht zu ranken, hätte ich nicht erwartet.
Naja, ist halt sehr anders, ne? Es gab die Formel noch nicht. Ich mag den auch furchtbar, ne? Weil der ruft ja eher diese alten Männermagazine und Pulp-Novels und sowas mehr auf. Mhm. Und das finde ich halt auch irgendwie von der Stimmung her super. Einfach Typ mit Metallhänden. Wie Camp geht's denn bitte, ne?
Ja, ist geil.
Ja.
Habt ihr noch was zu Goldfinger oder sind wir dann durch?
Ich würde vielleicht sagen, das ist Gerd Fröbes zweitbeste Bösewichtleistung tatsächlich.
Ich bin gespannt.
Es geschah im helllichten Tag, der Kindermörder.
Ach, okay, auch Gerd Fröbe. Ja, okay, ja.
Das geht unter die Haut, ne?
Ja, bin ich voll bei dir. Ich bin eh ein Gerd Fröbe-Fan, ich mag den total gerne. Jedes Mal, wenn ich den in irgendeinem Film sehe, hier Männer in ihren fliegenden Kisten und so, der hat immer eine Präsenz. Ich finde den toll, den Typen. Geiermeier, der kleine Vampir, war er auch noch, Entschuldigung.
Und vielleicht ist es auch da wieder so ein bisschen der Kontrast, denn Gerd Fröbe sieht ja per se erstmal nicht böse aus, der ist blond, der ist so ein bisschen dicklich, hat ein rundes Gesicht und rote Bäckchen, der sieht ja eigentlich wirklich nicht aus wie ein Schurke und entpuppt sich dann aber als solcher. Das ist wieder dieser Kontrast, finde ich, der das ausmachen kann, wie ein Goldfinger, aber natürlich auch in Es geschah am helllichten Tag, da spielt es nochmal eine ganz andere Rolle. Aber ja, ich finde den auch super als Schurken, unglaublich ja, du hast gerade gesagt, präsent, ne? Der ist einfach eine Erscheinung, der, ja, ist sehr charismatisch, gefällt mir auch richtig gut.
Kennt ihr dieses YouTube-Video? Also, was heißt YouTube-Video? Also, das ist ein alter Filmbericht aus den 60ern, wo Gerd Fröbe und ein Reporter, das ist auch in Schwarz-Weiß, die sitzen in einem Aston Martin DB5.
Mhm.
Und
ich hab's mal gesehen.
Wie eng dieses Auto einfach ist, weil Gerd Fröbe ist ja auch nur mal ein bisschen kräftiger. Der Reporter jetzt nicht, aber wie eng die da beisammen sitzen, aber es ist irgendwie ein cooler Moment. Und ich finde eigentlich, ja, der ist ein bisschen dicklich und hat ein rundes Gesicht, da hast du recht, Tobi. Aber ich finde, ab dem ersten Moment, wo man Gerd Fröbe sieht, und er hat ja wirklich auch diesen merkwürdigen kurzen gelben Freizeitanzug an, da an dem Pool in Miami. Ich finde trotzdem, der hat was im Blick, dass er gleich fies aussieht.
Hm, ja. Könnte auch einfach so ein böser, bisschen schmieriger Unternehmer sein.
Na, ist er ja im Prinzip, ne?
Ja, ja, auf eine Art.
Na, schmierig jetzt nicht, aber ein böser Unternehmer ist er schon. Ich finde auch übrigens geil den Spruch, den Bond macht, als Goldfinger ihm das Pferd hier, schönes Pferd, ja, bestimmt von besserem Blut als sein Besitzer, sagt Bond zu ihm. Und er ist bei ihm in Gefangenschaft und beleidigt ihn erstmal total. Ach, großartige Dialoge in dem Film. Ach, ich mag den einfach. Ja, ist, wie gesagt, nicht umsonst auf meiner Eins. Und das wird da auch immer bleiben, denke ich mal.
Was ich total gerne sehen würde, Gerd Fröbe konnte ja kein Englisch, er konnte ja nur How do you do sagen, ne? Mhm. Der hat das Ganze ja phonetisch gemacht. Wenn es diesen Cut des Films gäbe, mit Gerd Fröbe gibberisch-englisch, oh,
mhm.
Das würde ich so gerne sehen.
Ja, das wäre geil.
Wobei ich finde, dass das Nachsynchronisierte, also ich habe den ja nie auf Englisch gesehen, aber ich kenne natürlich diese sehr bekannten Szenen, ne? Do you expect me to talk und so. Ich finde, der Synchronsprecher hat das sehr gut gemacht.
Ja.
In diesen Szenen, dass ich nie das Gefühl hatte, bevor ich das wusste, dass das nicht Gerd Fröbe ist.
Also vielleicht hat er es im Studio auch nochmal sauber nachgesprochen. Ich weiß jetzt nicht, was synchronisiert hat. Müsste ich auch nachschlagen.
Ich bin der Meinung, wie du das richtig gesagt hast, dass er das nicht gemacht hat und auch nicht nachsynchronisiert hat, sondern dass das ein englischer Synchronsprecher gewesen ist. Aber ich finde, der hat das hervorragend gemacht, aus den kurzen Szenen, die ich kenne.
Ja, vieles hat ja sowieso Nikki van der Sil oder wie sie heißt, nachgesprochen. Die hat ja so viele Sachen im Bond-Universum in der englischen Fassung synchronisiert. Die hat ja wahrscheinlich mehr Credits als Moore insgesamt. Also damals konnten die auch synchronisieren, ne? Das haben sie halt irgendwie bleiben lassen. Oder obwohl, ich glaube, wir merken es auch einfach nur nicht mehr, ne?
Das kann auch sein. Aber es hört sich irgendwie in so alten Filmen immer noch mehr so nach Handwerk an. Ich habe das neulich auch schon mal gesagt. Generell so die Akustik in alten Filmen, die liebe ich sehr. Mhm. Die Stille zum Beispiel, wenn du mal in einem älteren Film, die ja Gott sei Dank auch nicht in jedem Moment mit Musik unterlegt sind, die Stille hörst. Das ist so ein ganz, ich kann es gar nicht beschreiben, so ein ganz räumliches Rauschen irgendwie, wo du schon hörst, okay, der wird irgendwie aus den 60ern sein oder sowas. Finde ich ganz, ganz toll.
Es hat so was angenehm Schallplattiges, ne?
Ja, genau, so was bisschen Roughes, Unsauberes, aber Authentisches irgendwie. Finde ich total cool.
Das fällt mir immer in modernen Filmen auf, wenn mal eine längere Zeit keine Musik läuft. Das fällt mir dann tatsächlich nicht gleich am Anfang, aber irgendwann denke ich, warte mal, ach, es läuft gerade keine Musik. Mhm. Dann raff ich das und dann denke ich so, ja cool, der kann einfach mal die Szene wirken, gerade wenn es Kampfszenen sind.
Mhm.
Kai, du hast vorhin die Bourne-Filme ein bisschen gescholten. Da gibt's auch so ein, zwei Szenen, die komplett ohne Musik auskommen. Gerade in den ersten solltest du dir mal angucken, den habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit mal gerewatcht. Das ist ein sehr, sehr guter Film. Kommt nicht an Bond ran, aber ist ein sehr, sehr guter Film. Und ich schätze das immer sehr in modernen Filmen, wenn dann mal Szenen ohne Musik auskommen, weil heutzutage ist doch vieles arg durchkomponiert. Das finde ich ein bisschen schade.
Und nicht mal gut, ne?
Und nicht mal gut, wenn wenigstens John Williams noch was machen würde.
Naja, wenn Star Wars ruft, dann kommt der noch, ne? Aber das wird nun auch bald nicht mehr stattfinden.
Nee, mittlerweile auch nicht mehr.
Aber es ist doch nicht lange her, da hat er noch irgendwas gemacht, ne?
Ja, den letzten Indiana Jones, den hat er noch gemacht, das war sein letztes Ding.
Ah, okay. Ja gut, er ist auch 100.000 Jahre alt, ne?
Ja, irgendwann ist halt leider vorbei und so viele Themes, wie der gemacht hat, naja. Aber irgendwie haben wir es, oder?
Es fühlt sich so an.
Also wenn wir jetzt nicht noch eine Nummer 0 haben, dann sollten wir durch sein.
Genau, wenn ich richtig zählen kann, dann glaube ich auch. Ja, klingt so, als hätten wir es mal wieder und dann bleibt uns gar nicht mehr so viel anderes übrig, als unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern zu danken, dass sie es mal wieder so relativ lange mit uns ausgehalten haben heute. Wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr uns das gerne wissen lassen, etwa auf Spotify oder Apple Podcasts mit einer netten Bewertung. Oder ihr könnt uns einen charmanten Kommentar da lassen auf unserer Website www.ewiggestern.de. Oder aber auch, wenn ihr ein bisschen jünger seid, in unsere DMs sliden und uns damit natürlich netter Kritik zu ballern. Und was ihr auch machen könnt in dem Zusammenhang, ihr könnt uns natürlich auch von euren liebsten Bond-Filmen erzählen. Ebenfalls gerne in den Kommentaren unter dieser Folge.
Und wenn ihr uns richtig, richtig gerne habt, dann könnt ihr uns, und da zitiere ich mal Sebo, gerne auch mit Geld beschmeißen. Wir würden irgendwann gerne keine Miesen mit diesem Podcast mehr machen. Auf Steady seid ihr mit 3 Euro im Monat dabei oder ihr spendiert uns einen virtuellen Kaffee auf Ko-fi. Das geht auch, wenn ihr kein Abo abschließen wollt. Aber der wichtigste Dank in dieser Folge, der geht natürlich an Kai, dass der sich die Zeit genommen hat, hier mit uns über Bond zu sprechen. Ist auch irgendwie dein Thema, ne? Also die ganz große Hürde war es, denke ich mal, nicht.
Es ist irgendwie mein Beruf, ja, geworden.
Was ja super geil ist. Aber nein, es hat richtig Spaß gemacht. Es ist immer wieder toll, mit Leuten zu sprechen, die sich gut auskennen. Und du kennst dich halt auch echt richtig gut aus. Ich bin es ja in meiner Umgebung bin ich es ja gewohnt, außer bei Tobi jetzt, aber ansonsten bin ich es immer gewohnt, der zu sein, der sich am besten mit Bond auskennt, mit Abstand. Und dann kommst du daher und du haust einfach nochmal Sachen raus, wo ich denke, ach ja, stimmt, der war das. Oder, ach ja, stimmt, die war das. Finde ich super.
Ja, ich weiß aber auch ganz vieles nicht, muss ich sagen. Ja, also ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Ihr sagt, ihr könnt die mitsprechen. Ich kann die Filme nicht mitsprechen, weil ich sehe die quasi jedes Mal von Neuem. Mm. Das ist das Geile. Ich kann immer über die One-Liner lachen, weil ich das alles vergesse. Mm. Bis auf so 2, 3 Highlights.
Es ist sehr beneidenswert auf eine Weise. Und es macht dich total sympathisch, dass du dann doch nicht alles weißt.
Das ist vielleicht auch so eine Krankheit bei Markus und mir, dass wir so anscheinend sehr, sehr gutes Film-Zitat-Gedächtnis haben.
Naja, man schnurpelt sich so durch. Ne? Ja.
Ich möchte an der Stelle nochmal ganz kurz den Disclaimer reinschieben. Wir haben vorhin so ein bisschen flapsig gesagt, Sebo sei kein Bond-Fan. Das möchte ich nochmal revidieren. Natürlich ist Sebo auch ein Bond-Fan, aber er hatte heute einfach keine Zeit. Und deswegen ist er nicht in diesem Podcast dabei gewesen.
Genau, und er kennt sich nicht aus. Gut. Nein, er kennt sich auch ein bisschen aus. Und das Spiel fand er ganz toll.
Ja. Wie heißt es so schön in jedem Bond-Abspann? James Bond will be back, maybe.
Will return, Tobi.
Oh ja,
wirklich, ey.
Siehste. Guck mal, Kai schüttelt auch schon den Kopf. The Retro Boys will return in 14 Tagen. Und bis dahin, bleibt am Drücker.
Bis dahin.
Tschüss.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Ich gehe schon ran, Dennis. Hallo?
Mr. Bond ist jetzt am Telefon, Madam.
Mr. Bond.
Ich wollte persönlich mit Ihnen sprechen, um Ihnen zu sagen, wie glücklich wir alle darüber sind,
dass Ihre Mission so erfolgreich verlaufen ist. Ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen!
Danken Sie nicht mir, Mr. Bond. Ihr Einsatz
und Ihr Mut sind
ein Ruhmesblatt für die ganze Nation. Dennis und ich freuen uns darauf, Sie zu sehen. Wenn ich
irgendetwas für Sie tun kann...
Gib mir einen Kuss! Gib mir einen Kuss!
Ich bitte Sie, Mr. Bond.
Wir haben einige Schwierigkeiten mit der Verbindung, Madam.
Gib mir einen Kuss!
Sie Trottel, verbinden Sie mich mit ihm.
007!
Bond!
Sind Sie verwundet geworden?